Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliff Hangers, dem ersten und bis jetzt immer noch besten Podcast über Daniel Jacob Radcliffe.
Im Internet.
Im bis Internet. Jetzt. Das habe ich doch gesagt gerade. Wir beschäftigen uns mit der kompletten Filmografie des britischen Ausnahmeschauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin Henny.
Ich bin Eiko.
Ich bin Dean Moriarty.
Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Das war Epi. Es hat eine Sekunde gedauert.
Richtig, richtig, Henny. Henny?
Ja.
Hast du darüber nachgedacht, warum Epi sich im letzten Podcast so genannt hat, wie er sich genannt hat?
Wie hat er sich nochmal genannt? Hans Wurst oder was war das?
Johann Schinken.
Nein, ich habe es immer noch nicht verstanden nach
immer noch
einem
nicht.
Monat nach dem
Wasser. Wirklich nicht?
Nein, wirklich nicht. Kannst du es mir erklären?
Weißt du noch, wollen wir ihm Tipps geben, Epi? Wollen wir ihm Tipps geben?
Wir übersetzen es einfach mal ins Englische.
Weißt du, also Epi, Henny, weißt du noch,
wie Jonathan Bacon.
Weißt du noch, wie der Schauspieler hieß?
Oh mein Gott. Das ist peinlich, ja. Das war John Hamm. Scheiße.
Henny, ein ganzer Monat Zeit.
Das hat wirklich länger gedauert, als es hätte dauern sollen. Übrigens, falls unsere Zuhörer immer noch nicht diesen Running Gag kapiert haben, den wahrscheinlich keiner außer uns kapiert, Epi sagt am Anfang jeder Folge einen falschen Namen, wer er ist, und das hängt aber mit der Folge zusammen.
Weil ich von Anfang an es nicht eingesehen habe, meinen Namen zu nennen.
Plot-Twist, und jetzt kann man sich alle Folgen nochmal anhören mit diesem Wissen und weiß das dann.
Rewatch-Value. Re-Listen-Value. Aber ich weiß nicht, warum du dich Moriarty genannt hast.
Das ist wie in so einem Videospiel, wenn man das durchhat und diesen Modus freischaltet, wo man das ganze Spiel nochmal durchspielen kann, aber es ist irgendwie alles andersrum.
Das wäre halt mega cool, wenn wir noch mehr Sachen versteckt hätten. Wenn wir irgendwie so immer bei Minute 59 und 59 Sekunden kommt ein Buchstabe und wenn man die alle zusammensetzt, dann kommt ein Lösungswort und wenn man das auf unserer Seite eintippt, dann kriegt man 40.000 Euro.
Eiko, verrat das nicht. Verrat nicht die geheimen Geheimnisse, die wir in diesem Podcast eingebaut haben.
Wir müssen eigentlich mal irgendwas versteigern, mal so für den Podcast. Wir hatten nochmal die Idee mit den T-Shirts, mit Happy End und End wie bei Herr der Ringe und dann ein Bild vom Baumbart, der grinst.
Ja.
Das passt nicht zum Podcast, aber vielleicht sowas.
Oder wir lassen es.
Übrigens, wo wir schon bei Herr der Ringe sind und Happy Ends, manche werden sich erinnern, in der Folge von Harry Potter 7.1 gab es einen Rap, der den Film zusammenfasst und wir haben euch bei Instagram gefragt, was ihr euch vom Podcast wünscht und was wir vielleicht noch besser machen können und einer von euch, vielen Dank an der Stelle für die Nachricht, hat sich gewünscht, dass wir diesen Harry Potter Rap bei YouTube hochladen, was wir natürlich sehr gerne machen werden. Und wenn ihr die Folge schon hört, ist er vielleicht noch nicht draußen, aber er kommt dann bald auch auf YouTube raus.
Okay, wir sprechen heute über den 2013er Film Kill Your Darlings. Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber tatsächlich über zwei, drei andere Sachen sprechen. An erster Stelle tatsächlich, leider J.K. Rowling und ihre Twitter-Eskapaden. Dann sprechen wir über Eikos Horror-Ecke, über die Horrorfilm-Empfehlung, die ihr ihm geschickt habt. Und dann sprechen wir über die Schauspieler, die ihr uns als Vorschläge für den nächsten Podcast geschickt habt. Und weil das so viele Themen sind, fügen wir vielleicht jetzt in dieses Gespräch irgendwie Timecodes ein und weichen von der Podcast-Norm ab oder auch dich. Mal gucken, wie sich das beim Schneiden dann anhört. Von der Norm abweichen. J.K. Rowling weicht von der Norm ab auf Twitter.
Das ist eine ganz interessante Behauptung. Ich meine, es ist schwer zu sagen, wie viele Leute mit ihr auf einer Seite sind und wie viele nicht. Aber
ja.
Henny, du bist der König der Überleitung. Mach bitte weiter. Ich mag es auch immer, dass du total auf deine Überleitung hinweist.
Ja,
so wenn wir das mal irgendwann ein Red Cliffhangers Trinkspiel machen oder Bingo, dann kommt das da definitiv rein.
Mhm. Jetzt kommt auf jeden Fall der Teil Nachrichten aus der Twitter-Welt, schätze ich mal.
Ja, und das ist auf jeden Fall gar kein Bingo, denn wie wir schon in unserer letzten Folge angesprochen haben, kommt jetzt unsere unsere lang gefürchtete J.K. Rowling-Diskussion. Wir haben ja wirklich einfach uns ein schlechtes Jahr für einen Daniel Radcliffe-Podcast ausgesucht, quasi genau die Zeit, wo dieser ganze J.K. Rowling-Eklat gerade am Hochkochen ist. J.K. Rowling. Ich fasse es mal kurz für Nicht-Twitter-Nutzer zusammen, wobei es ja mittlerweile auch wirklich nachrichtliche Bahnen geschlagen hat. Und
ich habe es sogar bei der Tagesschau gesehen.
Ja. Genau, es war sogar in den Nachrichten, es war quasi überall von Guardian bis zu deutschen Medien.
Wollen wir einmal sagen, an welchen Fragen wir uns entlanghangeln?
Die Zuhörer nee, lass mich das kurz zusammenfassen und dann können wir ja kurz drüber sprechen. Also, J.K. Rowling. Wie fasst man es am besten zusammen? J.K. Rowling hat in der Vergangenheit mehrfach getwittert, was wir schon angesprochen haben, was, wenn man es positiv ausdrücken will, transphobe Tendenzen bei ihr vermuten ließ. Und nachdem sie wieder für so einen Twitter-Thread extrem negative Reaktionen gekriegt hat, hat sie ein Essay verfasst, ein Manifest. Und ich habe schon in unserer letzten Folge gesagt, wenn man als berühmte Persönlichkeit dabei ist, ein Manifest zu schreiben, vielleicht einen Moment innehalten und fragen, ist es normal, dass ich ein Manifest gerade im Internet veröffentliche?
Gut, aber sie hat es selber nicht Manifest genannt. Ne?
Nein, aber es ist quasi ein Manifest.
Sie nennt es Essay.
Sie nennt es ein Essay, ja. Seien wir nett und nennen es ein Essay. Wo sie ja ihre Position zu Sex- und Gender-Issues, wie sie es nennt, klar macht. Oder auch nicht, da werden wir gleich drüber sprechen. Was weitere negative Reaktionen nach sich gezogen hat, weil dieses Essay, ja, wir werden es gleich nochmal im Detail besprechen, aber ziemlich transphob ist. In eher rechten Kreisen ist das auf positive Resonanz gestoßen. Und ja, die Sachen, die danach noch passiert sind, die vielleicht wichtig zu erwähnen sind, ist, dass sie auch einen offenen Brief unterschrieben hat mit diversen anderen Autoren für Meinungsfreiheit. Und dann aber zwei Wochen später eine Schul-News-Seite, die so tagesaktuelle Schulaufgaben und Texte für Schüler bereitstellt, gedroht hat zu verklagen, weil sie eine Aufgabe zu ihr gestellt haben und diesem Essay, ob man sie noch lesen kann, obwohl sie transphob ist. Die letzte Entwicklung, wir nehmen das jetzt wirklich kurz vor Veröffentlichung auf, es kommt tatsächlich immer irgendwie kurz bevor wir aufnehmen, doch noch was dazu.
Dieses Schulmaterial hat sie aber in eine Reihe mit Wagner gestellt, ne? Richard Wagner und also die.
Nein. Also ja,
sie haben
also
sich ja dafür auch entschuldigt und haben gesagt, sie wollten eigentlich eine Diskussion anstoßen, haben aber das einfach quasi gesetzt. Haben gesagt, was soll man mit kreativen Unmenschen, wie soll man damit umgehen, wie Rowling oder Wagner?
Na, so haben sie es ja nicht gesagt. Sie haben ja quasi gesagt, can you enjoy the work of an unpleasant person? Und hatten dann Rowling und Wagner als Beispiele genannt. Also klar, ihre Argumentation ist nachvollziehbar. Es ist aber auch nachvollziehbar, dass sie sich entschuldigen, wenn eine der reichsten Frauen Englands droht, sie zu verklagen. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Nein, die letzte Entwicklung, um das quasi kurz zum Abschluss zu bringen, sie hat einen Menschenrechtspreis zurückgegeben von der ist die Joe Kennedy Stiftung oder die Robert Kennedy Stiftung?
Ich meine Robert Kennedy.
Robert Kennedy Stiftung, genau. Sie hat das halt öffentlichkeitswirksam gesagt, weil einige der Mitarbeiter sie da auch öffentlich als transphob bezeichnet haben, dass sie das dann zurückgeben möchte. Es gibt aber Gerüchte, dass die quasi gerade dabei waren zu entscheiden, ob sie ihr das aberkennen wollen oder nicht. Mhm. Und sie dem eventuell vorgegriffen hat. Ich halte es nicht für völlig unmöglich. Ja.
Wisst ihr eigentlich, warum sie eine besondere Verbindung zu Robert Kennedy hat? Oder?
Ich weiß nicht, wer Robert Kennedy ist.
Eiko.
Henny.
Ich meine, es gibt viele Kennedys. Nicht, dass ich jetzt peinlicherweise die Kennedys verwechsle.
Also ist nicht der Kennedy.
Ich kenne nur John F.
Ja, also Robert Kennedy ist der Bruder.
Genau, das ist der Bruder. Und Rowling hat gesagt, dass sie ihr Pseudonym, unter dem sie die Krimi schreibt, Robert Galbraith, oder wie heißt der?
Galbraith.
Galbraith, dass sie das, also der Vorname Robert kommt halt von Robert F. Kennedy. Mhm. Und Galbraith weiß ich gerade gar nicht mehr, woher das herkam.
Ja, das war auch ein Eklat, weil es ein, was war das, ein Konversionstherapie-Advokaten, der so hieß, mit noch einem weiteren Nachnamen?
Also so ein Typ, der quasi, ja, so ein bisschen Pionierarbeit auf dem Gebiet der homosexuellen Heilung, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, betrieben hat. Der hieß genau so. Aber das ist wieder so typisch für diese ganze Rowling-Geschichte, dass man sich fragt, ist hier das klar? Also man recherchiert doch diesen Namen. Also ich weiß immer, wenn wir eine Band gegründet haben, haben wir richtig lange gesucht, ob es die schon gibt irgendwo. Und dann hast du eine Amateurband in Amerika gefunden und hast wirklich überlegt, können wir das machen, können wir es so nennen?
Ja, ich weiß noch, wie unsere Band sich erst Retarded Chewbacca nennen wollte, bis wir das gegoogelt haben und rausgefunden haben, dass es eine sehr merkwürdige Sexpraktik ist.
Ja. Darf ich dich fragen, wie die funktioniert, oder möchte ich das nicht wissen?
Bitte nicht.
Okay, ihr könnt es ja gerne googeln, wenn ihr euch interessiert. Retarded Chewbacca. Also ja, bei dieser ganzen Geschichte, was ich Rowling am positivsten auslegen würde, ist, ich denke nicht, dass sie sich absichtlich nach jemandem, der für Konversionstherapien bekannt ist, benannt hat.
Das ja, also wenn man das jetzt halt sucht, den Namen, dann kommt halt mega viel zu Rowling. Deswegen, ich weiß nicht, also man findet diesen Namen, ich habe, ich weiß nicht, auf der 10. Google-Seite immer noch nicht gefunden. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie es aussah, bevor sie halt unter dem Pseudonym geschrieben hat. Keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß es nicht. Man könnte jetzt.
Wer ist denn jetzt
Robert normalerweise Kennedy? Würde ich sagen, das ist der Bruder von dem einer. Präsidenten.
Ja, ja, das hattet ihr ja schon gesagt, aber.
Politiker.
Das hattet ihr ja schon gesagt, aber warum ist das denn jetzt wichtig, dass. Was hat er denn gemacht?
Das ist halt auch so ein Politiker, ne?
Er ist, hat halt mit quasi nach John F. Kennedy. Ist er mit quasi die zweite Person aus dieser politischen Ära, die aus dieser Administration. Und wurde auch kurz danach auch erschossen.
Ja, Moment mal. Erst sagt ihr mir, man muss den doch bitte mal kennen. Und dann wisst ihr auch nur, dass der so heißt.
Naja, der wurde halt auch erschossen. Oder irgendwie.
Ja, und hat halt die US-Politik der 60er mitgeprägt. Okay. Also mit einer der prägenden Gesichter, einer der Politiker, die man kennt.
Okay. Was findet denn Rowling an dem toll? Das wüsste ich jetzt auch gerne.
Ich meine, die Kennedys stehen ja quasi für, ob jetzt zu Recht oder nicht, ist ein völlig anderes Thema, was wir nicht an dieser Stelle diskutieren sollten, mit für den Fortschritt in der US-Politik in den 60ern, mit für diese Vision von einer besseren Welt, die es hätte geben können, wenn die Kennedys nicht erschossen worden wären.
Hm.
Kurz zusammengefasst.
Okay, gut. Wie ging es dann weiter, Henny?
Das war jetzt tatsächlich die absolute Kurzfassung. Es gibt noch ein paar witzige Anekdoten, wie zum Beispiel, ich finde es ja so witzig, wie leicht man sich eigentlich da aus der Affäre ziehen kann, wenn man irgendwie ein bisschen nachdenkt und ein bisschen öffentlichkeitswirksam sich verhält. Weil wir hatten ja in unserem Podcast zu Harry Potter 5, wo wir schon angesprochen, wie Mark Hamill quasi auch aus Versehen einen dieser ersten transphoben Tweets retweetet hatte und dafür Kritik gekriegt hat und sofort gesagt hat, tut mir leid, das war nicht Absicht. Es ist wieder sowas passiert mit Stephen King, der auch aus so einem längeren Thread einen so einen Tweet von Rowling retweetet hat und der für sich alleinstehend nicht problematisch ist, aber in dem Zusammenhang natürlich haben sich Leute dann gefragt, okay, ist Stephen King jetzt auch transphob? Und Rowling hatte schon so ein riesen Dankeschön an ihn geschrieben, so, oh, Stephen King unterstützt mich, vielen Dank, das bedeutet mir so viel. Und dann hat Stephen King getweetet, nee, natürlich sind Transfrauen Frauen. Und dann hat Rowling ihren Tweet, wo sie ihm gedankt hat, direkt wieder gelöscht. Und King, als der alte weiße Mann, der er ist, hat sich da besser darstellen können als sie. Oder beziehungsweise hat einfach ja vernünftig gehandelt. Also
ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Hoffnung in dieses Essay gelegt. Als du das erwähnt hattest, dachte ich schon, ja, das lese ich mir mal durch. Vielleicht wird es dann irgendwie klarer. Ich hatte gehofft, dass man wenigstens sagen kann, wo steht sie jetzt und was sind ihre Ansichten, wie kommt sie darauf, das zu schreiben? Und das könnten wir jetzt mal kurz besprechen,
fang
ob es für Klarheit sorgt oder nicht. Und ich habe dieses Essay gelesen und das sind, sagen wir mal so, es sind so ungefähr 8 DIN A4 Seiten, wenn man es so also man findet das auf ihrer eigenen Webseite, hat sie das veröffentlicht. Und sie hat auch eine Gliederung so ein bisschen, sie hat also so grob 5 Punkte und man denkt erst gut strukturierter Text, ne? Sie hat so eine kleine Einleitung, wo sie ein bisschen ihre Motivation beschreibt, dann diese 5 Punkte, die sie da hat und habe ich den Text durchgelesen und war immer noch nicht schlauer.
Inwiefern?
Ich habe mir den halt ein paar Mal durchgelesen und irgendwie ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von diesem, also was heißt ein bisschen? Ich bin ganz schön enttäuscht von diesem Text und finde, das ist das Unsympathischste, was ich je von ihr gelesen habe. Und ich habe The Cursed Child gelesen. Und dieser Text ist so selbstgerecht und so manipulierend.
Also ich muss ja schon mal sagen, ich habe mich ja auch absichtlich nicht so viel informiert wie ihr, damit ich noch diejenigen Zuhörer und Zuhörerinnen auch im Hinterkopf habe, die ebenfalls nicht ganz so viel darüber wissen. Und ich glaube, wir müssten einmal ganz konkret sagen, was hat sie denn da jetzt eigentlich geschrieben?
Also das Problem, das ist eben die Frage.
Ja, ne? Das stimmt so ein bisschen. Das Problematischste sind, glaube ich, die 2 Hauptpunkte, die sie hat. Was auch irgendwie ihre 2 großen ihre großen Motivationspunkte beziehungsweise Ängste zu sein scheinen. Das Punkt 1 wäre quasi, dass zu viele Leute jetzt transsexuell werden aus Gruppenzwang. Und Punkt 2 ist, wenn Transfrauen als Frauen gelten, dann kann es passieren, dass, beziehungsweise dann wird es passieren, dass es Gewalt gegen Frauen gibt in Umkleideräumen oder so, weil es dann keine sicheren Plätze für richtige Frauen, in Anführungsstrichen, mehr gibt, weil sich da dann Männer einfach in diese Plätze drängen können, indem sie von sich behaupten, sie wären eine Frau. Und ja, das wäre eine Bedrohung für Frauenrechte und für Frauen an sich.
Ja, man muss sagen, das Essay ist sehr persönlich. Die große Motivation und Argumentation kommt eigentlich daher, dass sie schreibt, dass sie selber sexuelle Gewalt erfahren hat in ihren 20ern und deswegen quasi weiß, wovon sie spricht und andere Frauen davor schützen möchte.
Und das ist so ein bisschen das Perfide daran, weil
genau,
natürlich ist das furchtbar, was ihr passiert ist und das sollte niemandem passieren. Aber das dann so als argumentative Waffe gegen Transfrauen, gegen Transrechte zu verwenden.
Ja, und das ist auch so typisch für diesen Text, dass sie ständig ganz persönliche Dinge nimmt, um daraus eine total absolute Forderung irgendwie zu bauen. Genauso wie als sie halt auch immer sagt, sie kennt alle Argumente, sie hat alle Studien gelesen, sie ist selbst mit dem Thema, sie interessiert sich schon seit langem für dieses Thema, weil sie auch darüber schreibt. Dann hat sie noch diese persönliche Geschichte, dass ihr da so was Schlimmes passiert ist. Und man möchte dann erstmal sagen, ja, das tut einem total leid und man kann es verstehen, dass so jemand, sie schreibt auch selber, dass sie zum Beispiel sehr schreckhaft ist und dass es in ihrer Familie quasi ein Witz ist, dass man sie so leicht erschrecken kann. Das tut einem total leid irgendwie, ne? Und trotzdem finde ich, ja, das gehört in so eine Argumentation da nicht rein irgendwie. Weil mein großes Problem ist, sie tut so, als würde es hier um philosophische Überlegungen gehen. Tatsächlich ist aber das, was sie formuliert, sind das sind politische Forderungen und Forderungen, die nicht einfach nur so im Raum stehen, sondern wenn das so durchgeführt würde, schränkt es andere Menschen ein.
Ja. Es ist so ein bisschen, die Sache ist die, man braucht immer so ein bisschen Kontext für diesen Text, weil halt auch diese Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, das sind halt alles Sachen, Erzählmuster, die man aus der rechten Ecke kennt und auch dieses, es geht ja nur um Meinungsfreiheit, es geht ja nur ums Debattieren, ja. Es geht ja nur um eine offene Diskussion. Das ist ja immer so ein oder das heißt immer, im Moment so ein rechtes Narrativ, wenn Leute aus einer eher rechteren bis sehr rechteren Ecke irgendeine Politik voranbringen wollen, die einer bestimmten Gruppe, in diesem Fall Transfrauen oder Transmenschen generell, schadet. Und das ist immer so die Art, das so leicht zu verpacken, so von wegen, ja, es geht doch ja um Meinung. Es geht nicht darum.
Man wird es ja wohl noch sagen
dürfen. Genau, es geht nicht darum, Transrechte zu beschränken. Es geht darum, eine offene Diskussion zu haben, wo man alles sagen darf.
Es geht noch schlimmer. Und zwar, sie sagt halt, zum einen werden die quasi, es wird denen eingeredet, dass sie trans sind. Dann wird noch alles dafür getan, dass sie so früh wie möglich sich ihr Geschlecht angleichen können. Dann rennen sie alle quasi zum Arzt, werden umoperiert. Und dann, irgendwann, fällt ihnen ein, dass sie plötzlich gar nicht trans sind. Und dann sind sie unfruchtbar und müssen diese ganzen OPs quasi wieder rückgängig machen. Und deswegen sagt Rowling, da müssen wir die Kinder schützen.
Müssen die Kinder schützen, ja.
Ja.
Das steht auf diesen 8 Seiten drauf, die sie.
Genau, weil du könntest ja sagen, gut, dann ziehe ich jetzt mal ein Kleid an. Das ist ja kein Problem, ne? Aber sie sagt quasi, sobald du denkst, du wärst trans, willst du dich ja sofort angleichen lassen. Da willst du ja sofort einen Penis oder sofort eine Vagina.
Ja, okay. Das ist halt aus, was für Prozesse quasi da sind, damit genau das nicht passiert. Also was quasi alles durchlaufen werden muss an psychologischer Beratung, an in Anführungsstrichen Sicherheitsmaßnahmen, bevor man überhaupt die OP machen kann.
Das heißt, im Grunde, jede einzelne Prämisse, die sie da zieht, ist im Grunde komplett hinfällig. Also wenn sie jetzt davon ausgeht, jemand, der sich in Richtung Trans ausprobiert, möchte auch sofort dieses Geschlecht haben und der oder diejenige will dann auch sofort eine OP und kann dann diese OP auch sofort durchführen und wird sich dann aber am Ende ärgern. Also sie nimmt ja anscheinend jedem Schritt bei jeder Prämisse eine hundertprozentige Sicherheit an, so wie ihr das jetzt beschreibt. Und kommt das ja dann auf eine vollkommen
manipulierender Text,
vollkommen falsche Konklusion sozusagen, wenn ich es richtig
verstehe. Ja, sie macht das halt auf eine rhetorische Art, so ein bisschen. Sie lässt sich da auch nicht ganz festnageln. So ein bisschen muss man auch zwischen den Zeilen lesen, was sowas angeht. Da ist immer so, sie hat Angst, dass das so ist. Sie fürchtet, dass es dann so kommen wird. Aber genau, was du sagst, das ist das, was sie damit ausdrücken möchte. Und das Problem ist eben, sie gibt keine Quellen an. Also sie nennt auch nicht mehr Namen. Das Einzige, was sie nennt, ist eine Prozentzahl. Sie sagt, 60 bis 90% der Kinder, die, wie nennt sie das?
Gender Dysphoria, oder?
Ja, genau. So ist wohl die Diagnose. Also die diese Gender Dysphoria haben, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennen würde.
Dysmorphia vielleicht?
Das verläuft sich wieder im Erwachsensein. Und wenn man das recherchiert und nach diesen Zahlen sucht, findet man eine ewig alte Studie, ich glaube von 98, wo es um was ganz anderes ging. Und da fragt man sich halt, was sie sagt, hat wirklich, sie hat viel recherchiert. Und das Problem ist aber, sie zitiert nicht die Studien, die halt die typischen Studien, die man zitieren würde, sondern studiert irgendwelche ewig alten Studien. Zitiert sie noch falsch und nennt halt nicht die Kritikpunkte an diesen Studien.
Okay, nachdem wir uns mit dem Rowling-Horror beschäftigt haben, hat Eiko noch was zu Horrorfilmen zu sagen. Denn er hatte euch ja nach Horrorempfehlungen gefragt und ich glaube, von den 19 Filmen, wie viel hast du geschafft?
Ich habe von 19 Filmen 6 geguckt.
Krass, okay.
Das ist aber ein bisschen geflunkert, muss ich zugeben, denn 2 hatte ich schon gesehen.
Okay, also 4.
Aber dann ich habe, die du neu gesehen genau, hast. Ihr habt mir netterweise auf Instagram Empfehlungen gegeben für Horrorfilme und zwar nicht zu knapp. Es ist wirklich viel dabei rumgekommen, viel mehr als ich erwartet hatte und viel mehr als meine Augen in so kurzer Zeit gucken konnten. Deswegen habe ich auch noch nicht alles geguckt, aber ich versuche wirklich alles zu schauen. Geschaut habe ich diesen Monat Sleepy Hollow von Tim Burton mit Johnny Depp. Den hatte ich tatsächlich noch nie gesehen. Dann, ich drehe mich immer hier zu meiner Tafel, deswegen wird meine Stimme leiser. Veronica, ein spanischer Horrorfilm und Creep 1 und 2. Und wenn ich das einmal ganz kurz so nach Güte, nach meiner persönlichen Einschätzung sortieren würde, wie gut ich die fand, dann wäre, glaube ich, Creep tatsächlich ganz oben. Dann käme auf dem geteilten, ist langweilig, aber auf dem geteilten dritten Platz, also Creep 1 und 2 und dann auf dem geteilten dritten Platz Sleepy Hollow und Veronica. Der Grund, weshalb Creep so weit oben ist, ist, es ist einfach ein total interessantes, spannendes Konzept, das ich so noch nicht gesehen habe. Es ist zwar ein Found-Footage-Film, also so ein bisschen wie Blair Witch Project, aber es ist sehr hinterhältig von der Story und man gerät schnell in die Fänge des charismatischen Hauptdarstellers, der sehr verrückt ist, aber der, mit dem man gleichzeitig Mitleid empfindet, man möchte wissen, was dahinter steckt und sehr viele Wendungen, die der Film nimmt, aber man hat immer Empathie mit demjenigen, der die Kamera in diesem Found-Footage-Film führt, was letztendlich zu einem sehr neuen Filmerlebnis führt. Ich habe jetzt versucht, das so zu beschreiben, dass man absolut keine Ahnung hat, wie der Film endet, deswegen klingt es sehr vage, aber der ist auf jeden Fall einen Blick wert, der zweite Teil auch, und beide sind auf Netflix, das ist die gute Nachricht. Und sehr, sehr unkonventionell erzählt, wirklich low, 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 low budget, also ein Vorbild für alle Low-Budget-Filmemacher zu Hause, die irgendwie auch davon träumen, mal irgendwie auf einer großen Leinwand zu laufen. Manche der Beteiligten waren zwar vorher schon ein bisschen bekannter, aber trotzdem ist das ein Film, den im Prinzip jeder von uns machen kann, mit den Mitteln, die er jetzt gerade zu Hause hat. Und er ist unglaublich gut. Also sehr, sehr sehenswert. Creep 1 und 2. 2 ist schon fast noch interessanter als der erste, aber den ersten muss man gesehen haben. Dann vielleicht noch ganz kurz Veronica. Zieht seine Anziehungskraft daraus, dass er von sich behaupten darf, dass er als einziger Horrorfilm so wirklich, ja nee, als nicht als einziger, aber als einer der wenigen Horrorfilme wirklich auf wahren Begebenheiten beruht. Und in diesem Fall
Darf ich da einmal reingehen?
Ja, gerne.
Es gibt 1000 Filme, die von sich behaupten auf wahre, Horrorfilme, die von sich behaupten auf wahren Begebenheiten
zu beruhen. Fargo beruht auch auf wahren Begebenheiten. Fargo,
ich muss es einfach mal ein bisschen mehr eingrenzen. Also in dem Film geht es nämlich um Geschehnisse, die 1992 in Spanien vonstatten gingen. Und es ist der einzige weltweit bekannte Fall, wo ein Polizist Paraphänomene bescheinigt hat. Also paranormale Geschehnisse beobachtet hat und in seinem Polizeibericht niedergeschrieben hat, die von anderen Kollegen bestätigt worden sind. Und darauf beruht dieser Film. Also es ist der einzige Film, der das von sich behaupten kann. Und der ist, finde ich, sehr, sehr spannend inszeniert. Also die Kamera hat mir richtig, richtig gut gefallen und die Art und Weise, wie Spannung aufgebaut wurde. Die Hauptdarstellerin, die glaube ich erst 15 oder 16 Jahre alt war zu der Dreharbeit des Films, auch hat glaube ich eine glorreiche Zukunft vor sich als Schauspielerin. Es wurde mir nur einfach zum Ende hin zu repetitiv und ein bisschen zu sehr, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass der Film sich selbst darin zu sehr gefällt, gruselig zu sein. Also ich glaube, er dachte von sich selbst, er wäre gruseliger, als er es tatsächlich ist. Das klingt jetzt ein bisschen so Artifati-Review-mäßig, aber ja. trotzdem sehenswert. Angeblich einer der Filme, den die allermeisten Netflix-Horrorfilme-Gucker zum Ende hin ausgemacht haben. Angeblich, weil er zu gruselig ist. Das weiß man aber nicht genau. Das stimmt. Ja, die Zahlen sind von Netflix, glaube ich, nicht veröffentlicht.
Veronica Challenge.
Genau, ne? Ja. Sleepy Hollow, also ich kann verstehen, warum das irgendwie auf eine Art und Weise in bestimmten Kreisen ein Klassiker ist. Die Inszenierung ist sehr, sehr konsistent. Irgendwie so sehr, sehr eigenwillig. Man kann sich sehr in diese Welt einfühlen und hat schrullige Charaktere, die auch von vielen Harry Potter-Darstellern gespielt werden. Also sehr nett anzusehen, der Film auf jeden Fall. Was mich nur irgendwie rausgerissen hat, immer und immer wieder, war die Performance von Johnny Depp, der mir eigentlich gut gefallen hat. Ich fand auch seinen Look super. Ich fand, dass sein Schauspiel im Großen und Ganzen auch ganz gut gepasst hat eigentlich zum Rest des Films. Aber er hatte manchmal so Ticks in seinem Schauspiel drin, die einfach so overacted waren und die mich irgendwie gestört haben. Ich habe versucht, ein Auge zuzudrücken, aber so viele Augen hatte ich dann doch nicht. Deswegen, die fand ich gut, aber nicht überragend. Und ich fand es auch ganz interessant, dass man sich die ganze Zeit fragt, die Vorkommnisse, die da jetzt passieren in dem Film, die müssen ja irgendwie eine logische Erklärung haben. Und dass der Twist in Anführungsstrichen des Films ist, nein, haben sie nicht. Es passiert wirklich was Paranormales. Ich schätze mal, das ist was, worauf man sich als regelmäßiger Horrorfilme-Gucker einstellt und wo man auch schon rechnet. Ich habe damit nicht gerechnet und deswegen war der Reveal für mich strange. Aber alle vier Filme sehen
sie. Ich finde es so interessant, wie logisch du an so Sachen rangehst und meinst, das muss immer logisch sein, weil du wusstest wahrscheinlich nichts über Sleepy Hollow vorher, ne?
Nee, wusste ich nicht. Ich habe mich danach ein bisschen eingelesen.
Ja, weil ich kenne halt noch aus meiner Kindheit die ganzen Trailer und da sieht man halt immer den kopflosen Reiter. Und allein dadurch dachte ich immer schon, natürlich ist da ein kopfloser Reiter.
Ich habe den Trailer gesehen. Ja, ich gehe immer mehr dazu über, stelle ich so bei mir selber fest, dass ich versuche, die Filme zu schauen, ohne zu viel darüber zu wissen und finde das eigentlich mit am interessantesten. Mhm. Deswegen wusste ich das nicht.
Können Filme auch ganz, ganz anders wirken als
sonst. Ja, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass mir eine paranormale Erklärung generell missfällt. Auf gar keinen Fall. Mhm. Aber mich hat, welcher Schauspieler ist das nochmal? Wie heißt der denn nochmal bei Sleepy Hollow? Der dann dieser
Christopher Walken,
genau. So wie der Charakter designt war mit diesen abgefurchten Zähnen und den abstehenden Haaren und wie der immer geguckt hat, das fand ich halt eher, er wirkte mehr wie eine Witzfigur als ein ernstzunehmender böser Charakter, der Gefahr ausstrahlt. Und ich deswegen,
Walken da drin ist doch so
deswegen hat das für mich nicht ganz funktioniert.
Ja. Egal, wir sind ja kein Sleepy Hollow Podcast, wir sind ein Daniel Radcliffe Podcast. Nur zur Überleitung halber, wir sagen jetzt gerade nichts mehr zu den Schauspielern, die wir aufgelistet haben, weil diese Folge wahrscheinlich schon viel zu lang wird. Das machen wir in der nächsten Folge. Aber Sachen anzukündigen und dann nicht zu tun, das passt zum Film, über den wir heute reden, denn das wäre auch für die Beat Generation gar nicht so unpassend. Wir reden heute über Kill Your Darlings tatsächlich, jetzt endlich nach mehreren anderen Themen. Ein Film über die Beat Generation und Eiko, du hast eine Zusammenfassung
vorbereitet. Ja, die habe ich geschrieben, eine Minute bevor wir angefangen haben. Ich werde sie jetzt präsentieren. Nice. Kill Your Darlings ist ein aus der Sicht von Allen Ginsberg erzähltes Coming-of-Age-Drama, das auf wahren Begebenheiten und Personen beruht. Mitte der 40er Jahre lernt der junge Allen Ginsberg an der Columbia-Universität in New York den jungen Lucien Carr und seine Wegbegleiter kennen, die ihn für ein von der Poesie geleitetes Leben voller Leidenschaft, Eigensinn und Exzess begeistern. Der Film erzählt uns dabei die Entstehungsgeschichte der Beat-Generation, die vor allem durch ihre andersartige, teils anstößige Poesie bekannt geworden sind, aber auch von einem mysteriösen Mord begleitet war.
Das klingt jetzt sehr wie so ein Schulbuch-Report, aber danke.
Auch. Danke, Henny.
Es ist immer bei dir so, ne? Du machst deine Zusammenfassung, ob gerappt oder so, und dann sagen wir direkt was Kritisches.
Ja, damit. Also wenn ich jetzt in der Schule wäre und du wärst mein Lehrer, würde ich nie wieder Zusammenfassungen schreiben, wahrscheinlich.
Ich fand die ziemlich gut, die Zusammenfassung.
Ja, das okay, ist jetzt dann, aber, das ist jetzt ein bisschen zu billig.
Eiko wieder auf.
Ja, das ist ja, ich habe mir...
Hä, die war voll kurz. Ich habe mich jetzt so zurückgelehnt. Hab mir ein Bier aufgemacht und dachte, jetzt kann ich so ein, zwei Minuten lang mich entspannen. Und dann war es schon vorbei.
Also ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, an denen wir uns entlanghangeln könnten. Das wäre, was ist überhaupt die Beat-Generation? Wer war Allen Ginsberg? Und wie ist der Film?
Ja. Du bist heute wirklich zu ganz strukturiert. Am Ende. Ja.
Wir reden, also ich habe das Gefühl, wir vermeiden es einfach, über diesen Film zu reden.
Ja, immer weiter. Also die Beat-Generation, es ist ein Biopic, ne? Ein typisches Biopic, muss man dazu sagen. Und vielleicht für den Kontext ist es sehr wichtig. Es ist ein tragischer Film in mehr als einer Weise, weil einerseits natürlich wegen dem Mord, andererseits aber auch, weil das hier quasi das erste Daniel Radcliffe-Projekt ist, wo die Zuschauer nicht mitgehen. Mhm. Wir haben im Young Doctors Notebook ja nicht so genau angesprochen, aber für das, was es war, eine Sky Arts Produktion, war das die erfolgreichste Sky Arts Produktion aller Zeiten mit 500.000 bis 300.000 Zuschauern von Episode zu Episode. Kill Your Darlings ist gefloppt nach einem ziemlich, ja, es hat mich tatsächlich auch überrascht. Wir haben es beide im Kino gesehen, Epi, ne? Wir haben es beide jetzt zum zweiten Mal geguckt und ich dachte echt, diesen Film haben deutlich mehr Leute gesehen. Wir haben den in unserem kleinen lokalen Kino tatsächlich geguckt und ich dachte, wenn der da schon läuft in diesem kleinen Kino, dachte ich, dann muss der auch zumindest, also dann gucken den auch Leute. Aber der Film hat kaum 2 Millionen Dollar weltweit eingebracht. Bei einem Budget von fast 6 Millionen Dollar. Mhm. Und das kam so ein bisschen unerwartet, weil der Film war auf diversen Festivals, hat gute Kritiken gekriegt. Ich meine, er war in Cannes, er war beim London Film Festival, er war in Sundance, er war im, nee, Venice war er, nicht Cannes. Diverse internationale Filmfestivals, wie so Indie-Filme das gerne machen, hat in dieser Zeit gute Kritiken gekriegt. Die Performances von Daniel Radcliffe und Dane DeHaan, der seinen, in Anführungsstrichen, Liebhaber in dem Film spielt. Daniel spielt Allen Ginsberg. Tolle Kritiken. Es gibt richtig viele Interviews zu diesem Film. Auch von Sachen wie Pro7 oder so, weil es war irgendwie so das große, oh, das ist der Film, wo Daniel Radcliffe jetzt eine explizite schwule Sexszene hat. Und ja, ich war wirklich ein bisschen erschrocken zu sehen, wie dieser Film gefloppt ist.
Aber der hat doch ganz gute Wertungen auf Rotten Tomatoes, oder nicht?
Der hat gute Kritiken, der hat alles, es hat nur kein Schwein gesehen. Und ja, das könnte so ein bisschen mit dem Thema der Beat Generation zusammenhängen. Da wären wir bei Aikos striktem ersten Fragepunkt, was die Beat Generation ist.
Ja, genau. Was ist überhaupt die Beat Generation? Soll ich dazu was sagen?
Wenn du magst.
Und übrigens ganz kurz zu dem Punkt. Also ich kann mir vorstellen, hierzulande in Deutschland, dass so der durchschnittliche Mensch vielleicht gar nicht so genau weiß, was die Beat Generation überhaupt war. Und deswegen... Doch deswegen damit nicht so viel anfangen konnte. Ich kann ja mal was dazu erzählen. Also, was ist die Beat-Generation überhaupt? Es geht darum, dass aus Sicht weniger Leute Amerika halt in Konformität festgesteckt hat und alle Leute eigentlich, alle Amerikaner ein Leben gelebt haben, das einfach nur vollgestopft war mit Regeln und die sogenannten Beats waren eben müde ob der Ziele, die ihre Peers verfolgt haben und wollten der Monotonie des Alltags entkommen. Wie wollten sie dieser Monotonie des Alltags entkommen? Das wollten sie durch Andersartigkeit, durch Poesie, durch einen exzessiven Lebensstil, der auch Drogen mit einschloss und eben auch Experimente mit Sexualität. Und diese Beat-Generation war eben ganz, ganz groß beeinflusst durch den hier von Radcliffe gespielten Allen Ginsberg, aber auch den Leuten, die im Film ganz groß vorkommen, wie Lucien Carr oder auch Jack Kerouac oder William S. Burroughs. Hm. Und diese vier sind sozusagen die Gründungsmitglieder der Beats. Und diese Beat-Generation ebnete halt den Weg für so Künstler wie zum Beispiel Andy Warhol oder auch Bob Dylan oder auch Velvet Underground. Mhm. Also ganz, ganz viele Sachen, die durch ihre Poesie entstanden ist. Die halt sich so losgelöst hat von all dem, was vorher literarisch existiert hat.
Die kürzere Zusammenfassung könnte man sagen, es sind die Hipster der 40er und 50er.
Die Hipster?
Die Hipster, so ein bisschen.
Punks. Ja, die Punks.
Nee, es sind keine Punks, dafür sind sie nicht cool genug. Okay. Ach, die Beats sind so schwierig. Das ist tatsächlich, also die sind ja irgendwie bekannt. Es ist aber jetzt natürlich, man kann debattieren, wie einflussreich sie tatsächlich wirklich letzten Endes waren. Die waren wohl in den 60ern deutlich wichtiger als heute noch. Also die Beats, ich denke mal, das ist auch einer der Hauptgründe, warum der Film gescheitert ist. Die spielen ja in unserer heutigen Zeit eigentlich kaum noch eine Rolle. Also es sind ja jetzt kaum noch Leute, die sagen, sie wären von den Beats groß beeinflusst.
Ich denke auch. Ich denke, die meisten Musiker sind möglicherweise alternative Musiker sind möglicherweise indirekt beeinflusst durch die Beats, weil Musiker wie Bob Dylan oder eben Velvet Underground, wie gesagt, so inspiriert waren von, oder auch Paul McCartney so inspiriert waren von Ginsberg und Co. Und von diesen großen Bands sind dann ja wiederum andere Bands und Künstler inspiriert worden. Mhm. Insofern haben die ja schon einen wichtigen Einfluss, aber es ist einfach nicht so der Begriff. Also ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde in Deutschland, wie viele Leute kennen Allen Ginsberg, wie viele Leute kennen die Beat-Generation, ich glaube, das wäre nicht so ein hoher Prozentteil. Und ich konnte damit ehrlich gesagt auch vor dem Film nicht so viel anfangen. Ich habe mich jetzt ein bisschen reingelesen ins Thema, aber vorher war das für mich auch noch nicht so der Begriff.
Sie sind auch nicht unumstritten. Also Ginsberg lernt man meistens in einem Anglistikstudium kennen als einen der wichtigen Poeten des 20. Jahrhunderts. Und die Beat-Generation sind ja auch mehr Leute als Ginsberg, Kerouac und Williams S. Burroughs. Aber quasi die drei Werke, die noch wirklich bekannt sind, sind halt ne, Ginsbergs Howl, On the Road von Kerouac und Naked Lunch von Williams S. Burroughs. Es ist aber nicht so, also es hat nicht so ein, wenn man mal so zeitgleich beziehungsweise ein bisschen vor davor guckt, ist ja in England zum Beispiel Ulysses rausgekommen von James Joyce, was heute noch einen extrem hohen Stellenwert in Literaturwissenschaften und in der Literatur an sich einnimmt. Und ähnliche Sachen macht wie die Beats und mit Sprache ähnlich umgeht und Konventionen aufbricht, was aber ja viel immer noch einen viel höheren Einfluss hat und noch viel höher gesehen wird als die Beats momentan, weil so ein bisschen ist, was bei den Beats ja auch so mitschwingt und auch im Film so ein bisschen mitschwingt, in jeder Generation gibt es irgendwie eine Gruppe von Künstlern, die auf die brillante Idee kommen, dass irgendwie, also der Sinn des Lebens ist doch viel Sex zu haben und viel Drogen zu nehmen. So das, was mir gerade unbedingt so die Befriedigung gibt, die ich gerade haben möchte. Das, wenn das irgendwie der Sinn des Lebens wäre, das wäre doch irgendwie cool.
Ja, aber wer war das vor den Beats?
James Joyce, habe ich gerade gesagt, das war in den 1918 und 20ern.
Okay, back on track. Ich glaube, also, und zwar habt ihr die Thunder, nee, wie heißt das jetzt hier, von Bob Dylan, Moment mal gerade.
Karl Marx, würde ich sagen, war auch vor der Beat-Generation.
Das ist faktisch korrekt, aber völlig unerlässlich.
Habt ihr den Film Rolling Thunder Review gesehen von Martin Scorsese über Bob Dylan?
Nein, tatsächlich nicht.
Das ist ein irgendwie krass prämiertes Projekt von Scorsese über Bob Dylan und eine Konzerttournee, die er gemacht hat 1975. Und da ist Allen Ginsberg mit auf Tour gegangen. Und ich will gerade so ein bisschen darauf hinaus, warum der Film möglicherweise 2013 gescheitert ist. Denn als Allen Ginsberg 1975 mit auf Tour gegangen ist mit Bob Dylan und ganz vielen anderen Künstlern, hat er beim Auftaktkonzert noch ganz prominent, ganz am Anfang des Konzertes, ein Gedicht vorgelesen, ins Mikrofon und je länger die Tour andauerte, desto geringer wurde sein Beitrag zum Konzert. Er wurde irgendwann später weiter nach hinten geschoben im Konzertablauf und dann wurden irgendwann seine Gedichte gekürzt und dann irgendwann kam er gar nicht mehr vor. Also möglicherweise wurde der Einfluss der Beats und ihre Wichtigkeit auch zu der Zeit schon ein bisschen geringer. Und wenn man sich ein bisschen mit denen beschäftigt, dann finde ich, kann man auch den Eindruck gewinnen, dass sie sich auch ein bisschen um sich selbst gedreht haben. Ich meine, der Jack Kerouac, der hat ja irgendwie auch mehrere Romane geschrieben, in denen es diverse fiktive Aufbereitungen davon gab, was ihnen selbst eigentlich passiert ist und wie sie selber gelebt haben. Und auf diesen beruht ja auch der Film. Es ist ja kein faktisches Biopic. Es ist ja auch ein bisschen dieses zusammengefrickelte, was wissen wir über diese Leute und genau über die Zeit. Und
Ich muss dazu sagen, ich habe Kerouac und Burroughs leider noch nicht gelesen. Ich habe mir jetzt von Ginsberg den Gedichtband, wo auch Howl sein wichtigstes Gedicht drin ist, gekauft und gelesen und gefällt mir ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der nicht so auf Gedichte reagiert. Also es ist einfach im Vergleich zu anderen Medien oder Form der Erzählung habe ich bei Gedichten meist nie so diesen Effekt, den ich habe, wenn ich ein richtig gutes Buch oder einen richtig guten Film gesehen habe, dass ich direkt so begeistert bin. Also ich mag natürlich so ein paar Gedichte von Shakespeare und kenne so mal die wichtigen Sachen von
natürlich.
Poe. Aber ich bin hier so ein bisschen Allgemeinbildung muss auch.
Ich meine, natürlich magst du.
Aber ich bin ja.
Die hat man.
Ich meine, Shakespeare ist halt großartig, ne? Also das ist halt zwar ein Klischee zu sagen, aber obwohl ich jetzt jemand bin, der Gedichte nicht so häufig liest, also die von Ginsberg haben schon einen Effekt. Die sind ja sehr, sehr unformal, reimen sich nicht, teilweise lang. Howl ist, glaube ich, 10 Seiten lang. Aber die sind schon, also da steckt schon eine Ausdruckskraft hinter. Aber ja, trotzdem irgendwie, also diese ganze Szene zieht mich jetzt nicht so an, wie es andere literarische Szenen tun. Und quasi seit ich den Film damals im Kino gesehen habe, 2013 oder 2014, hat es mich jetzt auch nicht so zu den Beats hingezogen, muss ich ehrlich
also
sagen.
Also bei mir hat das tatsächlich schon den Effekt gehabt, dass ich mich mehr mit dem beschäftigen wollte. Auch wenn mir der Jack Kerouac im Film ein bisschen unsympathisch war, ebenso wie in Teilen William S. Burroughs. Aber die haben mich schon irgendwie fasziniert. Es hing aber auch viel damit zusammen, dass im Abspann ein Lied von den Libertines kam, der Band von Pete Doherty. Und man doch auch echt einige Parallelen finden kann zwischen den Beats und Pete Doherty und seinen Weggefährten. Bin ich tatsächlich ein großer Fan von. Das hat nochmal das sozusagen bei mir beschleunigt, dass ich mich damit mehr beschäftigen wollte. Wenn man übrigens Allen Ginsberg bei Google eingibt und zufälligerweise noch auf News eingestellt hat, dann kommt die News, dass in Amerika ein Lehrer seinen Job aufgegeben hat oder aufgeben musste, weil er im Unterricht ein Gedicht vorgelesen hat von Allen Ginsberg und extrem viele Eltern haben sich beschwert, wie er so ein Gedicht vorlesen könnte. Es ist nämlich ein sehr explizites Gedicht über.
Das ist quasi genau wieder die Situation wie im Film, ne?
Das ist auch so ein bisschen, also Howl wurde sein großes Gedicht, war ja einer der letzten Texte, der versucht wurde zu verbieten. Howl und Naked Lunch von Burroughs sind auch signifikant, weil sie quasi dazu beigetragen haben, dass die Gesetze in die Richtung da die Gesetze wurden nicht geändert, aber es waren die letzten Obszönitätsgerichtsprozesse gegen Kunst.
Ja, ist schon Wahnsinn, dass es heute noch passieren kann, dass jemand ein Gedicht vorliest und deswegen soll er seinen Job verlieren. Spricht für das Gedicht oder für die Durchschlagskraft des Gedichts. Das heißt übrigens Please Master, wer es lesen möchte, ist frei zugänglich.
Ja gut, es kommt halt auch immer auf das Gedicht an, ne? Ich meine, das Gedicht von Till Lindemann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Nein.
Kennt ihr nicht?
Nein.
In dem er Vergewaltigung verherrlicht hat. Das sind dann halt auch so, wo man sagt immer so, ja, Gedichte so schön und so, man darf man nicht verbieten. Tja.
Ja, verbieten sollte man es nicht, aber man kann ja drüber sprechen.
Ja. Wir sind auch aber Kunst, die man vielleicht auch Kindern nicht zumuten sollte.
Immer noch nicht beim Film, was eigentlich der Grund ist, weswegen uns Leute vielleicht zuhören, eventuell.
Ja, das stimmt.
Ja, also in diesem Film wird quasi, vor all diesen wichtigen Sachen über die Beats, wird quasi so die Origin-Geschichte der Beats erzählt, wie sich die drei wichtigsten Beats und Lucien Carr treffen. Lucien Carr, gespielt von Dane DeHaan, Allen Ginsberg ist Daniel Radcliffe. Wer sind die anderen nochmal? Ben Foster ist William S. Burroughs und Jack Houston ist Jack Kerouac.
Und der Schauspieler von Dexter spielt auch den Camera.
Michael C. Hall ist auch dabei.
Daher kenne ich den.
Ja.
Ja.
Generell, wir haben jetzt ja über alles Mögliche, aber als über diesen Film geredet, aber mal ganz, ganz konkret gefragt, würdet ihr diesen Film erstmal weiterempfehlen?
Augenblick mal, wie heißt denn die Frau, die mitspielt? Die ist doch auch sehr bekannt.
Das ist die Olsen aus, die kennst du
ja,
aus
genau.
Avengers.
Leider eine vielleicht. Sehr, sehr
Elizabeth Olsen.
Genau, hat ja. Auch eine Rolle, leider ein bisschen kleine Rolle, aber die spielt auch mit. Genau.
Und Jennifer Jason Leigh ist auch dabei. Aber lasst uns doch auf meine Frage eingehen. Würdet ihr den Film, also wie hat er euch gefallen überhaupt? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Gut.
Danke, also ich mochte den auch ganz gerne.
Ich auch. Oh, sind wir uns heute alle mal einig? Ich mag den nämlich auch.
Okay, warum mochtet ihr ihn?
Das ist heute so schulmäßig.
Was ist euer Lieblingsessen?
Was hat euch an dem Film gefallen? Was fandet ihr nicht so gut?
Was könnte der Autor der Filmemacher nächstes Mal besser machen?
Er hat ja keinen Film mehr danach gemacht.
Echt nicht? Schade. Das war auch sein Debüt. Sein Debütfilm ist es hier, ne?
Es ist sein Debütfilm und ist der einzige Spielfilm, den er bis jetzt gemacht hat. Wahrscheinlich, weil er gefloppt ist. Und ich finde es auch total schade.
Jennifer Jason Leigh spielt mit. Du hast die Frauen unterschlagen. Bekannt.
Nee, das hat er gerade.
Manchmal frage ich mich, ob ihr mir zuhört.
Also, das hat er gerade gesagt, denn? Eiko. Dass Jennifer Jason.
Ja, das ist wichtig, die spielt auch mit. Die hat auch bei.
Ja, aber das hat Henny gerade gesagt.
Dann betone ich hiermit nochmal die Wichtigkeit dessen. Spätestens dem allgemeinen
und
Publikum
ja, Henny,
bekannt
wir hören dir einfach
aus
nicht zu.
Hateful Eight.
Meine Lieblingsrolle war übrigens sein Mitbewohner, der Sportstudent.
Das ist auch cool, ja.
Okay.
Ja, wie fangen wir an? Ich finde, das hier ist ein Film, wir reden ja oft darüber, dass man in der ersten Szene sich gut in guten Händen fühlen muss. Und ich finde, das schafft dieser Film in der ersten Szene
nicht.
Ich
finde, das schafft dieser Film in der ersten Szene nicht. Okay, Henny, warum?
Okay, Eiko, okay. Fang du an.
Ja, immerhin, eine haben wir.
Gehen wir heute auf. Wir müssen ja nicht.
Also ich mag das nicht. Ich mag es nicht, wenn ein Film dir am Anfang zeigt, was später passiert, wenn es keine narrative Funktion hat. Denn der Film beginnt nämlich damit, ich habe das ja gerade in meiner Zusammenfassung kurz erläutert oder angeteasert, dass, also es ist so, es passiert ein Mord, ein relativ mysteriöser Mord, den der Lucien Carr begeht in diesem Film.
Wie mysteriös ist es, wenn man den Täter kennt?
Naja, die mysteriös sind ja nach wie vor die Zugegebenheiten, die diesen Mord umschatten, sozusagen. Okay. Henny, wenn dir das wichtig ist, dann schneid das raus, dann kommt jetzt das Richtige. Man sieht am Anfang des Films einen Mord, den ein Charakter des Films begeht, in relativ drastischen Bildern dargestellt. So 3-4 Schnitte. Dann kommt eine Szene, wie der Charakter, der den Mord begangen hat, hinter Gittern ist und Daniel Radcliffe spricht mit ihm.
Du kannst ruhig sagen, dass das Lucien Carr ist. Das fand ich mal ein Problem.
Also und das war's. Und dann geht der Film los. Und ich kann das nicht, ich mag das nicht so gerne, wenn ein Film dir das zeigt und sozusagen dir sagen möchte, hier, ich werde noch spannend. Das passiert alles noch. Das kommt noch. Mhm. Also ich hätte es viel lieber gemocht, wenn der Film einfach im Kleinen angefangen hätte, denn er startet dann ja im kleinen Zuhause von Allen Ginsberg, bevor er auf die Columbia-Universität geht. Und ich hätte dem Film gerne auf die Schulter klopfen wollen und sagen wollen, hier, trau dich doch einfach. Fang einfach da an. Und was noch kommt, kommt noch. Trau dich.
Ich würde dir generell zustimmen, wobei ich finde, in diesem Film hat es einen Zweck und zwar einerseits das Publikum, was wir gerade etabliert haben, was wahrscheinlich nicht so vertraut ist mit den Beats, denen nochmal vor Augen führt, worauf das Ganze hinausläuft und ich finde, es ist zumindest so gemacht, dass du nicht genau den Kontext weißt, dass es tatsächlich Fragen aufwirft, dass du in die Geschichte geworfen wirst. Der Chef sagt, oh krass, was ist das für ein Bild von Dane DeHaan mit einer Leiche in einer schwarzen Wassermasse? Warum besucht Daniel Radcliffe ihn jetzt im Gefängnis? Dann kommt so ganz krass die Title Cards mit dem Titel da eingeblendet. Der Film stoppt für einen Moment da, was ich sehr stilistisch sehr cool fand. Und deswegen finde ich es in diesem Fall funktioniert es tatsächlich. Plus, der Film ist ja ein Kreislauf, wie mehrfach im Film darauf hingewiesen wird. Und so ist auch der Film auf der rein Erzählebene ein Kreislauf, der durchbrochen werden muss. Ich fühlte mich in guten Händen von Anfang an, muss ich tatsächlich sagen.
Also, zwischendurch dachte ich so, du hast mich, aber am Ende habe ich nicht gedacht, nee.
Mit dem Kreislauf?
Also beim ersten...
Ja, das ist doch sehr explizit.
Beim ersten gehe ich nicht ganz mit, weil ich denke, naja, also ich wusste vorher nichts über die Beats und die erste Szene hat mir ja auch nichts Neues, hat mir ja auch nicht vermittelt, dass es jetzt um die Beats geht.
Aber es setzt ja schon mal so einen Ton vor. Also du weißt, es wird irgendeine Tragödie passieren, es wird irgendwas Gefährliches passieren und wenn du direkt mit Ginsberg starten würdest, hättest du das nicht.
Ja, aber warum muss ich denn wissen, dass was Dramatisches passiert? Das kann ich mir ja grundsätzlich denken, wenn ich ins Kino gehe.
Weil es ja nicht nur ein Biopic ist, sondern weil es ja auch wirklich um eine Tragödie geht. Ja,
aber zum Beispiel Titanic startet ja auch nicht mit der Szene, dass jetzt gleich die Titanic untergeht und dann geht's von vorne los.
Gut, dass du dieses Beispiel genannt hast. Titanic startet damit, dass dir gesagt wird, dass die Titanic versunken ist und dass es darauf hinausläuft. Das ist genau das Gleiche wie das, was ich gerade beschrieben habe. Nee,
das ist nicht das Gleiche, weil es ja nicht um den Moment geht, wo das untergeht.
Nein, aber es hat eine ähnliche Funktion. Die Titanic, der Film Titanic startet ja mit dem in der Gegenwart und tatsächlich auch damit eine ähnliche Funktion, dass es dich für die Tragödie, die kommt, primed.
Aber das war die Zeit, ne? Das waren auch das, wo die Soldatenfilme damit anfingen, dass ein alter Veteran über den Friedhof lief.
Saving Private Ryan oder?
Ja, alle ja. Und der schmale
Grat. Ich würde sagen, bei Titanic, ich kann es ein bisschen verstehen, aber bei Titanic geht es ja wirklich auch thematisch einfach um den Verlust. Und da um die alte Frau, die von Kate Winslet
ist. Es ist nicht eine Szene aus dem Film. Ich stimme Eiko auch zu. Ich finde das irgendwie ein bisschen billig, um zu zeigen, das ist ein Film, da geht es nicht nur um Coming of Age, sondern da geht es auch, da wird auch jemand abgestochen. Ich fand es auch ein bisschen komisch. Andererseits muss ich auch Henny zustimmen. Ich fand das, wo dieses Kill Your Darlings, eingeblendet wird, vor allem mit der Verbindung, dass da jemand getötet wird, irgendwie cool.
Das kann ich verstehen. Stilistisch hat mir der Film auch sehr gut gefallen. Mhm. Aber das musst du mit dem Kreislauf nochmal erklären.
Ja. Da können wir vielleicht später drauf kommen, wenn wir so auf die auch Thematik sprechen. Das wäre auch
meine Frage für unsere Besprechung. Was ist mit diesem Kreis?
Sie reden ja die ganze Zeit über den Kreis, ne? Also, Eiko hat es ja schon so ein bisschen zusammengefasst. Also, der Großteil des Films ist, also der Beginn ist, wie sich Lucien Carr und Allen Ginsberg treffen und Allen in diese Welt hineingezogen wird. Das ist so die erste Hälfte des Films. Oder die ersten zwei Drittel vielleicht sogar, wie die Beziehung der beiden sich entwickelt. Und dann das letzte Drittel ist tatsächlich der Mord und die Folgen davon. Der Mord an dem mit Fragezeichen vielleicht Liebhaber oder ehemaligen Liebhaber von Lucien Carr, gespielt von Michael C. Hall.
Der Michael C. Hall-Charakter ist das, was man heutzutage wahrscheinlich einen Stalker nennen würde.
Zumindest sagt es der Film. Es beruht ja auf wahren Begebenheiten. Die sind ein bisschen umstrittener, ob es tatsächlich so sich zugetragen hat wie in diesem Film. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Den Kreislauf oder sollen wir? Also ein zentrales Thema im Film ist ja, was auch eine der ersten Sachen ist, die Lucien Carr Allen Ginsberg an Vorbild Poesie zitiert, ist ja von Yeats über den. Die Line im Film ist, glaube ich, The Circle is Broken. Ein Gedicht darüber, dass ein Kreislauf durchbrochen werden muss. Und das ist so eins der zentralen Themen. Und einerseits lässt sich das natürlich auf die Situation der Beats übertragen, dass man gegen diese Konformität der 40er Jahre rebelliert und diesen Kreislauf unterbricht. Andererseits lässt sich das auch auf die Beziehung der Figuren zueinander übertragen und wer sich von wem lossagen sollte. Und auf einer dritten Ebene ist ja tatsächlich der Film auch ein Kreis an sich, weil er beginnt und fast endet an der gleichen Stelle, aber dann ja darüber hinausgeht. Also da quasi den Kreislauf auch durchbricht, dass Allen Ginsberg nicht immer in dieser Möbius-Schleife, diesem sich wiederholenden Inhalt quasi gefangen ist auf filmischer Ebene. Es gibt ja einige Filme, die dieses Mittel auch nutzen auch als tiefere Bedeutung, dass die Figur da drin gefangen ist, haben. Und das wird ja hier durchbrochen dadurch, dass diese Anfangsszene nicht ganz das Ende ist, sondern danach noch so 10, 15 Minuten kommen. Es ist aber sehr weit vorausgegriffen und schon sehr analysemäßig.
Das muss ich erstmal sacken lassen.
Ich fand das aber ziemlich deutlich. Nein, ich denke, das ist definitiv die Intention, weswegen sie auch direkt mit dieser Szene starten. Also beim Film, der so viel über Kreisläufe spricht, kann ich mir das eigentlich nicht anders vorstellen, dass das nicht beabsichtigt ist.
Aber ich finde irgendwie, warum ist das ein Kreislauf? Dann müsste das ja irgendwie auch ein Anfang sein. Das ist aber kein Anfang, sondern nur das Ende.
Ja, du kannst solche Konstrukte natürlich immer direkt hinterfragen, aber ich denke, das ist die Intention dahinter. Ich würde aber tatsächlich viel lieber darüber sprechen, wie gut dieser Film aussieht. Also, oder ihr
fandet ihr erstens sieht der Film echt verdammt gut aus und zweitens sieht Daniel Radcliffe echt verdammt gut aus in dem Film.
Ja, es ist die bessere Brille, würde ich sagen.
Ist ja, schon ziemlich wirklich, ne? Gut, auch die Haare.
Ja, wir haben ihn ja schon jetzt sehr oft mit verschiedenen Brillen und Frisuren gesehen. Die Brille steht ihm extrem gut und die Haare auch.
Genau, er hat so eine, so Ginsberg-Locken quasi, kann man das nennen.
Ich finde es total verrückt, dass er das privat, man sieht ihn nie mit der Frisur. Dabei steht ihm das halt echt gut. Mhm. Das frage ich mich oft immer bei SchauspielerInnen. Wenn die in einem Film mal so gut aussehen, warum sie das privat sonst nie so tragen.
Ja. Was ich auch finde, also der Film hat direkt auch von Anfang so einen klaren visuellen Stil. Die arbeiten ja extrem mit Unschärfe.
Mhm.
Dass die Figuren halt total scharf sind und der Hintergrund extrem umschärft, dass man nur diese Figuren in dieser unscharfen Welt hat. Und hat dieses gelbbraune Farbenmuster und es sieht total toll aus. Und es ist auf Film gedreht, vielleicht auch ganz wichtig.
Okay.
Und ja, es ist so ein bisschen, also die größte Tragödie des Films, wo ich ja gesagt habe, tragischer Film, ist, dass der Regisseur John Crocodas, keinen anderen Film gemacht hat, weil das als erster Film ist echt extrem beeindruckend.
Das ist schon Wahnsinn, dass es der erste Film ist. Er ist schon sehr stilsicher, finde ich. Also für mich hat der Film irgendwann so, vielleicht so in der letzten Dreiviertelstunde so ein bisschen an Flow verloren und ein bisschen an Anziehungskraft verloren, aber trotzdem fand ich es eigentlich immer interessant auf irgendeine Art und Weise und stellenweise halt richtig mitreißend. Vor allen Dingen so circa nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde kommt so eine Montage, in der Daniel Radcliffe so wirklich final in diese Welt des Lucian Carr hineingesogen wird mit Jazzmusik und mit bewusstseinserweiternden Mitteln und mit wir gründen eine neue poetische Bewegung und so weiter. Und diese Montage ist wirklich, finde ich, genial gefilmt und genial geschnitten.
Die fand ich richtig gut, die Montagen.
Und die Musik an, der Musikansatz im Film ist auch richtig gut. Also das Lied von den Libertines am Ende, es ist über dem Abspann, das gibt ja nochmal so ein richtiges Fuck yeah Gefühl, wenn der Film vorbei ist. Aber auch die Szene, wo sie in der Mitte in die Bücherei eindringen und das mit Musik unterlegt ist, auch richtig gut. Diese Jazzmontage, die ihr gerade angesprochen habt, auch richtig gut einfach von der Musik her. Und ja, es ist einfach irgendwie so schade. Man muss natürlich auch bedenken, das Ganze ist für nicht mal 6 Millionen Dollar, ist das ein Historienfilm, auf Film gefilmt, on location in New York.
Ach, krass.
In gerade mal einem Monat. Und es funktioniert, würde ich sagen, zu 90%.
Der Film ist in einem Monat gedreht worden.
24 Tage.
Wahnsinn.
Teilweise nur 2 Takes pro Szene.
Das haut mich gerade richtig um. Das finde ich unfassbar.
Ja. Und der Mann hat halt nie wieder eine Chance gekriegt. Und er ist selber auch jüdisch und schwul. Was ja auch erstmal für einen Künstler eine interessante Perspektive ist, die, wo viele mit so einer Perspektive halt nicht im Mainstream irgendwie vertreten sind. Und ja, es ist irgendwie, ja, es ist so ein bisschen eine Tragödie tatsächlich, dass das so sein einziger Film ist. Wobei das natürlich auch ein einziger Film ist, auf den man stolz sein kann, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht für die Zuhörer noch ein bisschen deutlicher machen, was passiert denn eigentlich in dem Film. Ich habe es ja, meine Zusammenfassung war ja wirklich mehr so ein Sprungbrett dafür, dass wir drüber reden. Stellt euch diesen Lucien K. einfach vor wie einen jungen Leonardo DiCaprio. Ich finde auch, der Schauspieler von Lucien K. sieht sehr aus wie ein junger Leonardo DiCaprio, also sehr charismatisch, sehr anziehend, und Daniel Radcliffe als Allen Ginsberg ja, verguckt sich ja eigentlich sofort in ihn, ne? Und er ist, also Lucien K. ist eigentlich von Anfang an so, dass man denkt, er ist so das Ideal des jungen, belesenen Rascal irgendwie, den man bewundert und dem man ins Nachtleben folgen möchte. Und Daniel Radcliffe hat sich noch an seinem ersten Tag an der Universität so eine U-Bahn-Karte von New York angeguckt, wo er sich die Station angeguckt hat. Die Columbia-Universität ist ganz oben links auf dieser Karte, recht abgelegen, und dann führt aber so eine Linie rein ins Zentrum von New York, und sein Mitbewohner sagt noch, ja, da willst du nicht hin, da ist irgendwie gefährlich, und dann fährt er aber sofort nach dem ersten Treffen mit Lucien K. mit ihm zusammen zu diesen Stationen, und so wie er sich, das ist auch schön filmisch umgesetzt, mit der U-Bahn dieses Netz der Stationen begibt er sich auch in ein Netz an Bekanntschaften, in denen sich dieser Lucien K. später halt auch verheddert. Und er lernt den Charakter Camera kennen, eben ein Bewunderer von Lucien K., den hatte ja Henny auch schon erwähnt, der diesem Lucien K. überall hingefolgt ist und der diesen Lucien K. schon seit seinem 12. Lebensjahr halt nachstellt.
Spoiler-Alarm, der stirbt.
Der stirbt. Genau, das ist die Szene, die wir am Anfang sehen.
Wie man am Anfang sieht.
Und wir lernen den William S. Burroughs kennen, der auch viel mit bewusstseinserweiternden Mitteln zu tun hat, und der Lucien K. will eine neue Bewegung gründen, die halt der alten Poesie abschwört und neue Formen findet, neue Reime findet, neue Rhythmen findet, genannt A New Vision. Und die drei, hauptsächlich Lucien K., Allen Ginsberg und William S. Burroughs, versuchen halt irgendwie ein Manifest auf die Beine zu stellen, was diese neue Bewegung begründet.
Wenn man es zynisch sehen will, könnte man auch sagen, der Film ist über eine Gruppe reicher Jugendlicher aus gutem Hause, die einen Hausmeister mobben und letzten Endes ermorden.
Und es ist so ein bisschen,
weil so ein bisschen, ich hatte es ja eben schon angedeutet, so die Beat-Generation habe ich so ein bisschen, ich müsste sie mal wirklich lesen, aber so der Ruf, die sie hat, der schreckt mich ja so ein bisschen ab. Und bei dem ersten Auftritt von Lucien K. muss ich auch so ein bisschen daran denken. Also der Film geht so ein bisschen nach so ein paar Szenen bei der Familie von Ginsberg damit los, dass er in Columbia angenommen wird und rumgeführt wird, und bei so einer Führung mit den ganzen Neulingen fängt Lucien K. in der Bibliothek auf einmal an, ein Gedicht zu zitieren, in dem auch das Wort Cock vorkommt. Und das ist natürlich total gegen die Norm und gegen die Konvention. Aber wo ich dran denken musste, es gibt vor allem von Pop-Punk-Bands aus den Anfang der 2000er, wie Blink-182, die hatten auf jeder CD meistens so ein 40-Sekunden-Lied, in dem sie einfach ganz viele Schimpfwörter zum Provozieren hintereinander gesagt haben. Und so ein bisschen hatte dieser Auftritt so den Vibe davon, so von wegen, ja, jetzt, die wollen, werden doch nur rumgeführt. Was fängt er jetzt an, die dazu belästigen. Und ich musste dann so ein bisschen an so Songs wie I Wanna Fuck a Dog in the Ass oder der Grandpa-Song von Blink-182 denken quasi. Sachen, die man so als Teenager so als zum Provozieren sagt.
Ah, okay, ja.
Ist so ein bisschen das Äquivalent.
Und wenn ihr noch, ich finde, es ist auch ein bisschen wie Club der Toten Dichter, nur dieser Moment des Aufbruchs und dieser Moment der neuen Hoffnung, wir entdecken was Neues und wir finden uns selbst und wir drücken uns in Worten aus. Dieser Moment ist halt einfach gemischt mit 50% irgendwie Kokain oder sowas, keine Ahnung. Also es hat diesen Anschein,
Amphetamin nehmen
diesen
die.
Anschein der Gefahr und des Oha, Jungs, pass auf.
Fandet ihr eigentlich, dass die Drogen und das Drogennehmen in dem Film positiv dargestellt wurden oder kritisch?
Das ist die große Frage, auch bei den Beats generell. Also der Film hat ja so ein bisschen, es hat ja so generell die Struktur von einem Coming-of-Age-Film und letzten Endes geht es quasi um das sexuelle Erwachen von Ginsberg, gepaart mit seinem künstlerischen Erwachen. Und dafür muss er viel Drogen nehmen. Und quasi direkt auf der ersten Feier fängt er auch schon an, ne? Oder?
Ne, also, er lehnt es erstmal noch ab, ne? Also am Anfang wird so dargestellt, er ist halt noch nicht in diesen Poetry-Kreisen drin und er nimmt auch keine Drogen. Und das kommt so beides zusammen. Daher sind auch diese Montagen, die wir ja auch alle so gut fanden, die das so darstellen, wie sein Schreiber-Dasein, also ne, er wird immer produktiver, je mehr Drogen er nimmt. Und es kommt auch, meine ich, eine Stelle an in dem Film, wo er Probleme hat zu schreiben und dann Drogen nimmt und dann klappt es halt.
Ja, das ist dann die Szene, wo er dann masturbierend am Schreibtisch sitzt.
Genau, genau. Es ist zwar irgendwie komisch, wie er da auch auf dem, aber es hat auch was Witziges, ne, wie er auf dem Bett liegt und in sein Kissen so reintritt, weil er sich einfach die ganze Zeit bewegen muss und masturbieren muss und so. Aber ich finde, der Film verherrlicht das ein bisschen, dieses Drogen nehmen und kreativ sein. Ja.
Nee, total. Also da bin ich auch ganz bei dir. Also, wir können ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welchen Blick der Film auf die Beats hat, weil es ist schon so ein verehrender Blick, es könnte aber auch ein kritischer Blick teilweise sein.
Das ist ja ganz interessant.
Vielleicht sollten wir erst noch ein bisschen was zum Plot sagen.
Okay, dann erst vielleicht den Plot zu Ende.
Ja. Also quasi nach diesem Treffen in der Bibliothek trifft Alan Lucian nochmal so, sie gehen auf die erste Party und von da ist es quasi so, ne? Treffen, Party, Drogen nehmen, schreiben, nach der ersten Party entscheiden Lucian Carr, Ginsberg und William S. Burroughs, okay, wir werden jetzt eine neue künstlerische Vision starten und eine schreiberische Revolution anfangen, einfach mal so, wie man das so als Student entscheidet.
Ja. Nix leisten, aber dann hier irgendwie gleich wieder das umstürzen wollen.
Genau, und quasi die erste Hälfte ist halt wie immer mehr Details über Lucian Carr und David Kammerer und die Beziehung der beiden ans Licht kommen und zeitgleich Ginsberg sich halt immer bewusster wird, okay, ich möchte auch körperlich was von Lucian haben. Zwischendurch treffen sie noch Jack Kerouac, der da noch dazu stößt, als der einzige Working-Class-Schreiber in der ganzen Runde überhaupt. Die anderen drei sind alle aus reichen Familien. Und das sind quasi so die ersten zwei Drittel des Films jetzt grob zusammengefasst. Oder gibt es noch was ihr ergänzen wollen würdet?
Wichtig ist vielleicht noch, Ginsberg freut sich halt total, dass er an dieser Uni aufgenommen wurde. Also er liegt in den Armen seines Vaters, der auch als Poet bekannt ist. Und dann ist er in seiner ersten Vorlesung an der Columbia Universität und es geht eben um alte Poeten und deren literarische Ausdrucksweisen und Stilmittel und so weiter. Und Ginsberg betont halt, dass es die ja nicht braucht und er behauptet, dass viele Gedichtschreiber einfach nur in Reimform schreiben, weil es einfacher ist. Und sein Professor ermahnt ihn ja sofort und sagt, junger Mann, Sie wissen aber schon, dass die Columbia-Universität eine Institution ist, die auf Tradition beruht und dass auch dieses Stilmittel eine Tradition hat und so weiter. Das heißt,
Es ist höchst unorthodox.
Das heißt, er eckt halt sofort an. Und das ist auch irgendwie filmisch gesehen das, was uns gezeigt wird, die letzte Vorlesung, die er besucht. Danach driftet er halt komplett ab in diese, für ihn schillernde Welt.
Nee, eine kommt noch. Eine kommt noch, wo ihm der Typ das Heft aus der Hand reißt.
Stimmt, ja.
Es ist auch so ein bisschen dieses Biopic-Klischee, so, nein, das können sie nicht tun, Person, die später dafür berühmt wird, dass sie genau das getan hat.
Man muss aber sagen, der Film kommt auch aus einer Zeit, wo es noch nicht über jeden ein Biopic gibt. Ne? Heutzutage ist es ja hier über Queen, über
Elton John,
genau, ja.
Also es ist noch vor diesem Biopic-Boom der letzten Jahre, das stimmt schon, ja.
Ja, genau, das stimmt, aber da eckt er schon total an. Ich finde auch cool, wie der Dozent sagt, erst kommt die Imitation, dann kommt die Kreation. Also man muss erst nachmachen und dann kann man selber erschaffen. Und die wollen das komplett.
Und halt aus diesem Kreislauf ausbrechen.
Wobei, ne? Ja. Aus dem Kreislauf, ja. Wobei, was genau sie wollen, ist ja. Es ist ja einfach ein bisschen unklar, so ein bisschen pretentious. Das sind ja halt so Leute, so wir wollen was mehr machen, wir wollen was Großes Literarisches machen. Und die eine Aktion, die sie ja quasi machen, ist, wenn sie David Cameras Wohnung völlig ruinieren, indem sie seine Bücher auseinanderreißen und im Drogenrausch Zitate aus einzelnen Büchern an die Wand nageln. Das ist quasi ihr
Vorgehen. Tatsächlich, ich habe noch gelesen, dass das ist sozusagen eine Technik, bei der man halt bestehende Texte halt nimmt und mit einer Schere aufschneidet und dann neu zusammensetzt. Und das ist wohl sogar eine Technik, die auch oft benutzt haben in den Büchern und die auch Künstler wie David Bowie zum Beispiel adaptiert haben und auch benutzt haben, um Songs zu schreiben.
Die Cutout-Technik, ja. Wobei ich das immer so ein bisschen, das so ein bisschen schwingt er halt auch mit, das ist auch einfach einfacher, als wirklich was zu schreiben und zu konstruieren und darüber nachzudenken. Ich meine, das kann so eine nette Übung sein, aber so ein Teil von mir denkt dabei, okay, ihr macht es euch schon so ein bisschen einfacher.
Ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe da einen Podcast heute zu gehört, dann ist eigentlich auch die pure Form dieser Technik, dass du halt deine eigenen Texte auseinanderschneidest und nicht fremde Texte auseinanderschneidest, so wie es im Film dargestellt ist.
Klar. Nein, natürlich, aber das ist mein Beat-Skeptizismus.
Kann ich aber total nachvollziehen. Ja, also vielleicht, um auf die Drogen zu sprechen zu kommen. Also ich glaube, der Film ist ja sehr treu darin, die Beats so darzustellen, oder versucht sehr treu darin zu sein, die Beats so darzustellen, wie sie waren. Aber der Film ist halt entstanden 2013 und die Beats haben gelebt in den 40er Jahren. Und in den 40er Jahren war man sich ja ob der Gefahren von Drogen noch nicht so wirklich bewusst. Ich meine, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast, aber ich muss da immer dran denken, dass der Schauspieler Cary Grant irgendwie noch Ende der 60er mit LSD behandelt wurde, als er irgendwie zu viel Stress hatte. Und es wurde gesagt, hier, nimm das, dann geht's dir besser. Und das war Ende der 60er. Wir sprechen hier von den Mitte der 40er. Mhm, ja. Das heißt,
das, was die dann nehmen, ne, diese Amphetamine, waren zum Beispiel ja auch in eigentlich fast allen Armeen der Welt zu der Zeit auch weit verbreitet.
Und zum Beispiel der Autor von Brave New World, Aldous Huxley, hat ja beispielsweise auch zu derselben Zeit sehr viel mit Drogen experimentiert und war ja auch sehr ein Verfechter davon, so wie Ginsberg auch später, dass Drogen es halt ermöglichen, eine tiefere Bewusstseinsebene zu erreichen. Und er hat dann ja auch Huxley hat dann ja dieses berühmte Buch geschrieben, The Doors of Perception, wo er gesagt hat, es gibt Türen der Wahrnehmung, Doors of Perception, die nur durch Drogen geöffnet werden können. Und wenn sie einmal geöffnet wurden, dann kann man alles erkennen, die Unendlichkeit des Seins, und man kann sich an alles erinnern, was jemals passiert ist, und alles sehen, was jemals kommen wird. Und übrigens haben sich tatsächlich die Band The Doors hat sich wegen dieses Buches The Doors genannt.
Mhm. Das ist ein bisschen das, was ich meine. Ne? Halt, es kommt immer irgendwie eine Gruppe, die halt quasi sagt, oh, eigentlich ist es total, total gut für mich, viele Drogen zu nehmen und viel Sex zu haben. Das ist auch
so. Wieso sind wir da nicht drauf gekommen?
Ist doch auch völlig in Ordnung eigentlich.
Ja. Ich finde, wenn wir schon bei drogennehmenden Künstlern sind, so eine der interessantesten oder eine der intelligentesten Sachen, die ich dazu mal gelesen habe, ist von Alan Moore, den ich ja fast in jeder zweiten Folge zitiere, Der ja auch in seiner Jugend LSD-Dealer war als Teenager und quasi immer auf Marihuana schreibt und meint, er braucht das auch zum Schreiben. Der aber halt auch sagt, so ein bisschen das Problem mit Autoren, die sagen, dass man mit allen Drogen experimentieren soll oder beziehungsweise damit, dass alle Drogen gleich stigmatisiert werden, ist halt, wenn du rausfindest, oh, wenn ich Marihuana rauche, kann ich besser schreiben, dann werde ich kreativer. Und das ist alles, was die Leute mir immer gesagt haben, das stimmt nicht. Dann denkst du das Gleiche vielleicht auch von Heroin. Und das hat ja dann durchaus doch andere Konsequenzen. Von daher ist eine Sache, die bei den Beats auch häufig kritisiert wird, was es quasi für Folgen hatte, dass sie diesen Lebensstil propagiert haben. Und ich meine, Kerouac ist doch auch an
Alkohol
zugrunde gegangen.
Ja, der hat sich quasi totgesoffen.
Er hat sich totgesoffen. Das ist halt was man bei denen kritisch sehen kann. Was man vielleicht im Film so. Es gibt ja so einzelne Sequenzen, wie diesen einen Drogentrip, wo sie haben, wo sie auf einmal denken, sie können die Zeit anhalten und Zeit manipulieren und sind in so einem Club und Ginsberg und Carr tippen einzelne Leute an und die bewegen sich dann und dann nutzen sie das, um so ein Paar quasi gegen sich aufzubringen, dass eine Frau dann wen anders küsst, indem sie mit ihren Zeitkräften da miteinander spielen. Und dann kommt ein harter Kakt, wie die quasi einfach völlig dicht in der Wohnung von Camera sitzen. Das könnte man noch so als Drogenkritik auslegen. Hast du recht. Mhm. Wobei das natürlich auch jetzt sehr schwach ist im Vergleich dazu, wie cool es ist, die Zeit anzuhalten, wenn man Drogen nimmt, was man ja definitiv kann, was dieser Film deutlich zeigt.
Aber es ist schon interessant, das, was es mit sich bringt, mit diesem Beigeschmack der Drogen berühmt zu werden, was ja auch Pete Doherty so zu kämpfen hatte, dass Leute ihn dafür angehimmelt haben, dass er dieser kaputte Rockstar war, der auch das Thema Drogen ja sehr explizit in seinen Songtexten irgendwie untergebracht hat. Ja, gar nicht so viel eigentlich, aber bei dem das halt immer ein großes Thema war und mitgeschwungen ist. Und er hatte ja auch keine Probleme irgendwie, wenn Leute ihn gefilmt haben, sich dabei dann Drogen zu indizieren. Jedenfalls, wenn Leute damit berühmt werden, dann ist es halt für sie auch noch schwerer, davon loszukommen, weil es halt irgendwie Teil ihrer Persona geworden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Jack Kerouac auch so ein Problem war. Und zu seiner Zeit gab es da auch noch keine zahlreichen Rehab-Kliniken.
Ja, bei dem war es noch ein bisschen anders, auch weil er sehr frustriert darüber war, dass er plötzlich berühmt geworden ist. Die Leute ihn aber nur deswegen gefragt haben, weil sie von ihm wissen wollten, was ist denn jetzt eigentlich die Beat-Generation? Und er wurde so ein bisschen als der Leuchtturm, so, also oder wie sagt man so, der Vertreter der Beat-Generation. Ich glaube, König der Beats oder so haben sie ihn genannt. Mhm. Und keiner wollte so richtig über seine literarische Vision und seinen Text überhaupt reden, weil er hatte ja, glaube ich, so eine Art von spontanem Schreiben, was er so ganz wichtig für sich fand. Er hat sehr lange Sätze zum Beispiel geschrieben. Mhm. Und alle wollten nur wissen, hey, wie war das damals, als ich Drogen genommen habe? Und das hat ihn total frustriert. Und deswegen war für ihn das Berühmtsein auch irgendwie ein Fluch, was ihn immer wieder auch in den Alkohol getrieben hat. Alle wollten zum Beispiel mit ihm saufen, also immer, egal wo er hinkam. Krass, ja. Wollten also, hey Jack, lass mal einen saufen.
Das ist ja das Problem, was Pete Doherty zum Beispiel viel hat, dass auch wenn er gerade aus Thailand kommt und 3 Monate Rehab hinter sich hat, dass er nach England zurückgekehrt ist und Leute sofort ihm einen Joint angeboten haben und Drogen und
Ja. Und man muss bei ihm ja auch dazu sagen, er ist vor allem für seinen zweiten Roman berühmt geworden und die über 10 Romane, die danach kamen, sind nicht so Klassiker wie On the Road.
Und in On the Road gibt es halt 2 Charaktere, die da durch die Gegend fahren. Der eine, Dean Moriarty, ist halt so der krasse Typ, der viel Drogen nimmt und so und der Lebemann. Und der andere Charakter, der ein bisschen die Hauptfigur oder aus der Sicht dessen das erzählt wird, ist eben nicht so auffällig. Und Jack Kerouac hat ganz oft schon gesagt, dass er eigentlich eher diese nicht so auffällige Person ist. Das ist gerade gar nicht, wie die heißt. Und Das haben die Leute einfach komplett ignoriert und fanden immer so, ja, das ist...
Ich meine, er ist ja auch der Typ, der ist Quarterback und dann Autor und war Seemann und ist so der eine Working-Class-Typ von den dreien. Ja, natürlich. Lasst uns beim fiktiven Kerouac bleiben. Der wird in dieser Hälfte auch noch vorgestellt. Also quasi die Person, die all diese Leute im echten Leben mit dem Film zusammengebracht hat, ist Lucien Carr, der mit Ginsberg studiert hat, der mit Burroughs befreundet ist. Burroughs trifft Ginsberg im Film auf einer Party, wie er high in einer Badewanne liegt. Und Kerouac. Mit so
einem Inhalator, ne? Er hat eine Maske auf, inhalierte halt irgendwas.
Und Kerouac kommt später dazu, der dann auch mit seiner damaligen Lebensgefährtin Edie Parker. Wie treffen die denn nochmal? K sagt irgendwann einfach, lass uns zu Kerouac gehen und dann ist er halt auch Teil der Gruppe.
Und Kerouac ist halt so irgendwie total cooler Typ, wirft mit einem Football in der Wohnung rum. Dann kommt seine Frau, macht ihm Essen und er sagt, das sieht schlimm aus. Komm, wir gehen irgendwo anders hin.
Er ist auch ein richtiges Arschloch tatsächlich. Also so ein bisschen.
Ja.
Zu Frauen sind die Beats auch nicht so gut gewesen. Also definitiv nicht zu Edie Parker. Ja, und quasi so der Höhepunkt von deren künstlerischen Wirken ist ja diese coole Sequenz in der Bücherei, wo sie einbrechen und die ganzen Bücher, die da ausgelegt sind, die ganzen Erstausgaben durch die ganzen obszönen und verbotenen Texte ersetzen, weil sie Rebellen sind. Unterlegt von einem richtig coolen Lied, von dem ich nicht weiß, welches das war. Ich weiß nicht, ob ihr das kanntet.
Leider nein.
Nee. Aber wirklich, was schreiben tun sie tatsächlich? Also, ne, sie reden immer groß, aber wirklich, was schreiben tun sie in dieser Zeit?
Ja, sie schaffen es ja nicht, das Manifest fertigzustellen, ne?
Ja, genau. Das könnte man auch so ein bisschen als kritische oder man kann es als beides lesen, ne? Als kritisch und als romantisch.
Ja, vor allem, weil Alan Carr halt, ich finde, die mächtige Szene ist nämlich die auch, wo es wird ja so langsam eingestreut, dass dieser David Camera, sein Stalker, für ihn halt die Texte schreibt und Alan Carr eigentlich gar nicht, Alan Carr?
Lucien Carr heißt er.
Lucien Carr. Eigentlich gar nicht selber, er bringt eigentlich gar nichts richtig zustande, also er ist überhaupt nicht schaffend, er schafft nicht, er zerstört eigentlich nur die ganze Zeit und irgendwann nennt ihn Alan. Ginsberg nennt ihn ja einen Heuchler, ne? Oder was sagt er?
Am Ende? Oder meinst du die Szene, wo David Camera ihn konfrontiert? Weil irgendwie komischerweise
Ginsberg
ist ja...
Ginsberg nennt ihn ein Heuchler.
Ja, dann aber eher am Ende. Weil
das ist genau das, diese Szene, wo... ich weiß nicht mal genau, welche Szene das war, aber ich finde ja, das bringt es irgendwie zusammen. Der K ist irgendwie ganz interessant, weil er in einem Kreis von Leuten, von Literaten ist, irgendwie, die was Neues schaffen wollen, aber er kann nichts schaffen, er zerstört die ganze Zeit nur.
Was er dann auch später im Leben... also er ist ja derjenige von den Vieren, der nicht berühmt wird. Das kann auch Spoiler-Alarm. Ich finde es interessant, dass David Camera quasi ja in der ersten Hälfte so ein bisschen so die Stimme der Vernunft und der Moral ist, obwohl er ja eigentlich der Stalker und der gefährliche Typ
ist.
Ja,
das fand ich auch.
Wie fandet ihr eigentlich Michael C. Hall in der Rolle? Der ist ja als Dexter eher bekannt. Das habe ich tatsächlich leider nie gesehen. Wie hat er euch gefallen?
Ganz gut. Ich fand, dass er optisch sehr gut in die Rolle reingepasst hat. Aber ich gebe dir recht, ich fand, sein Charakter war nicht so klar gezeichnet irgendwie. Am Anfang war er, ich weiß nicht, er wirkte nicht wie jemand, der dem Lucien Carr einfach von Ort zu Ort hinterherreist. Und deswegen nicht der Fall, weil er schon so etabliert wirkte in der New Yorker Szene. Jetzt ist natürlich uns auch nicht als Zuschauern bekannt, wie lange Lucien Carr schon an der Universität da war und dementsprechend, wie lange David Camera auch schon da war. Aber das passte für mich nicht ganz so stark zusammen.
Ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit unglaubliches Mitgefühl mit Michael C. Hall als David Camera, weil er einfach immer so traurig ausgesehen hat.
Ja, schon.
Also ich dachte die ganze Zeit, Mann, das ist doch irgendwie ein verlorener, also ist doch alles schon verloren. Also ich konnte es nicht so richtig, nachvollziehen irgendwie. Also ich fand es eine ganz interessante Dynamik so, ne, mit diesem Guardian Angel auch, dass er erst über ihm so die Schwingen ausgebreitet hat.
Evolution
und ihm die Texte geschrieben hat und dass das dann die Rolle war, die langsam Allen Ginsberg eingenommen hat. Aber ach, diese, wo er dann am Fenster sitzt und noch so versucht, irgendwie um ihn zu kämpfen, irgendwie, ich konnte es nicht, ja, das war irgendwie ganz schön irre halt.
Mhm. Ja, ich meine, muss es ja auch sein, weil es ja auf Mord hinausläuft. Ich fand tatsächlich eigentlich alle Schauspieler ziemlich gut. Über Dane DeHaan müssten wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen sprechen. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von seiner Performance halte. Aber auch einfach ein interessanter Cast. Also quasi Michael C. Hall, der gerade von Dexter kommt und gerade quasi groß im Gespräch ist. Daniel Radcliffe, der gerade von Harry Potter kommt. Dane DeHaan hat gerade seinen Durchbruch mit Chronicle gehabt. Und ja, also ich fand auch Daniel richtig gut in diesem Film tatsächlich. Wobei wir auf sein Schauspiel ja nochmal im Detail eingehen werden, nehme ich an. Ja, das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte. Ich wollte gar nicht viel weiter. Ich fand das Schauspiel gut. Und ich konnte tatsächlich also das nachvollziehen, auch weil Lucien Carl wirklich so was Intrigantes, Ausnutzendes hatte und auch später Ginsberg ausnutzt, dass ich das durchaus für glaubwürdig fand, diese Form von sehr kaputter Beziehung, die zwischen den beiden da geherrscht hat. Wobei ja, ne, muss man auch dazu sagen, Kamera im Film wird als Stalker porträtiert. Und K als großer Manipulator und irgendwie haben sich diese beiden dann doch
ja, gefunden. Irgendwie haben sie sich gefunden und irgendwie passen sie dann auch beide zusammen, weil natürlich die Story schon ein bisschen scary ist, dass Camera K schon folgt, seitdem K halt 12 Jahre alt ist. Das ist halt schon ein krasser Beigeschmack, aber ja.
Ja, aber das erfährt man ja erst gegen Ende. Deswegen, also am Anfang wirkt Camera halt, ne, total vernünftig und als der Einzige, der nicht auf Drogen ist. Und dann hat er aber doch so das düsterste Geheimnis, wenn man das so sagen möchte.
Ja, interessant wird es dann ja für Daniel Radcliffes Charakter, wenn er sich am Ende entscheiden muss. Also jetzt kleiner Zeitsprung ans Ende des Films. Lucien Carr hat Camera umgebracht in einem Park. Eigentlich wollte Lucien Allen Ginsberg zurücklassen und mit Jack Kerouac auf ein Schiff, um nach Paris zu fliehen und träumten davon, zum Kriegsende in Paris zu sein und da durch die Straßen zu laufen. Als aber Lucien und Jack gerade ein Schiff betreten wollen, kommt sozusagen Camera wieder um die Ecke und möchte Lucien vom Gegenteil überzeugen, möchte ihn überzeugen, da zu bleiben. Und die beiden gehen spazieren, Jack Kerouac geht nicht mit. Und auf diesem Spaziergang kommt es dann eben zu einer Auseinandersetzung und an dessen Ende ist Camera halt tot und Lucien K. ist verantwortlich für diesen Mord oder für diesen Tod und kommt hinter Gitter. Daniel Radcliffe besucht ihn dort und Lucien ist halt erstmal in Untersuchungshaft und es ist jetzt halt die Frage, wie er vor Gericht verurteilt wird und wie sein Fall auch beurteilt wird. Und ein ganz großer Punkt ist eben, ob Lucien homosexuell war oder nicht. Und Daniel Radcliffe stimmt halt schnell ein, dass er die Verteidigung im Grunde schriftlich schreibt für Lucien.
Die Verteidigung.
Genau. Und nachdem er dann aber nach und nach erfährt, was die Hintergründe waren zwischen Camera und Lucien und dass Lucien tatsächlich ihn erstochen haben wird, steht Daniel Radcliffes Charakter jetzt eben vor der Wahl, ob er seinen ehemaligen Freund und sein Idol sozusagen unmoralischerweise rettet und ihm hilft oder ob er ihn halt ausliefert.
Kill your darlings.
Genau.
Im wahrsten Sinne, was ja auch mehrere Bedeutungen für hat, weil Lucien seinen Liebhaber tötet und Radcliffe sich von Lucien lossagen muss. Das ist so quasi, also dieser Mord startet ja quasi dieses letzte Drittel, dieses dramatische Drittel, wo auf einmal das vom vom Coming-of-Age-Film zum richtig schwerwiegendem Drama wird. Ich finde ja die Montage, in der Mord passiert, auch richtig gut, wo man quasi alle vier Hauptfiguren einmal sieht, was sie gerade machen, wie Burris ist einfach am Drogen nehmen. Was macht Daniel da nochmal in der? Da ist richtig, sein erstes genau. Mal.
Sein ne? erstes.
Seine große Sexszene. Mit einem
anderen Mann.
Genau, Lucian bringt Camera um und was macht Kerouac da nochmal?
Der ist mit seiner Frau irgendwie. Ach, die hören diese Schallplatte von seinem Freund, der im Krieg stirbt.
Genau, ja, im ganzen Film über gibt es auch immer wieder Hinweise auf den Zweiten Weltkrieg, der gerade passiert, ne, weil es 1944 und bis 1945 ist. Damit startet es ja. Kerouac hört quasi die Erzählung seines Freundes, der kurz vorm Tod ist und ihm eine Schallplatte geschickt hat mit quasi seinen letzten Worten, bevor er stirbt. Und da wird dann dazwischen gecuttet unter diese Worte der Mord, das erste Mal von Ginsberg und Burroughs nimmt einfach Drogen. Burroughs ist auch irgendwie mein Lieblingscharakter, weil er einfach irgendwie so ein bisschen neben der Handlung steht und einfach so der reiche, gelangweilte Typ ist, der das einfach alles geschehen lässt, weil ihm gerade langweilig ist.
Ja, das stimmt. Er ist auch von der Kleidung her, steht er einfach immer total über den Dingen. Er ist mit komplett schick gekleideten Hut, Mantel und Handschuhen.
Ja, ist großartig. Eigentlich. Ben Foster auch einfach so ne, als der gelangweilte Typ, der einfach immer so ein bisschen daneben allem steht.
Sieht man wirklich erzählerische Kraft, finde ich, von diesem Film. Also wie der das so nebenbei zusammenfasst. Ja.
Und es ist halt auch so ein bisschen wie so ein Gedicht von Ginsberg, wo halt so Eindrücke nebeneinander gepackt werden. Also wie Tod, Sex, Drogen. All diese elementaren Lebenseindrücke. Kann mich quasi nur wiederholen. Schade, dass das der einzige Film von John Crowley
ist. Ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt und wenn man der Seite deadline.com Glaube schenken darf, dann gibt es angeblich einen neuen John Crowley Film namens Tunnels. Der Artikel ist allerdings von Mai 2019 und hier steht auch kein Datum für die Dreharbeiten oder Release-Datum, aber hoffen wir mal, dass es irgendwo noch in einer Production-Pipeline steckt und wir das irgendwann zu Gesicht bekommen.
Dann an alle unsere Zuhörer, falls Tunnels irgendwann rauskommt,
sag uns Bescheid.
John hat eine zweite Chance verdient. dieser zweite Teil ist auch das, was ihn quasi dazu inspiriert hat, das zu machen, weil er ist ja, wie gesagt, selber auch schwul. Und eine Sache, die ihn motiviert hat, ist halt einfach, dass er sich so drüber aufgeregt hat, das, was später im Film passiert, dass man in den 40er Jahren quasi einen Schwulen töten konnte. Und wenn man sagt, dass man sich davon bedroht hat, dann war das legal. Weil es ein Übergriff durch einen Schwulen auf einen Heterosexuellen ist, was letztendlich auch die Verteidigung von K wird. Ja, lass uns über Dane DeHaan kurz sprechen, oder? Wie fandet ihr seine Performance? Ich fand die sehr schwer einzuordnen, weil irgendwie am Anfang des Films spielt er quasi so, als würde er alles so angucken, als würde er damit schlafen.
Also ich für mich hat er das einfach erfüllt, was er sein musste in der Rolle. Er war wie gesagt, sehr charismatisch. Er hat einen irgendwie dazu gebracht, dass man wissen wollte, was er für ein Typ ist. Man wollte irgendwie mit ihm befreundet sein oder wissen, was er so macht, wo er sich so rumtreibt und da irgendwie Teil von sein.
Ich finde, der wirkte so mitziehend, weil man das Gefühl hatte, der hat einen Plan, der weiß, was er tut. Bis man eben dann erfährt, dass er das gar nicht so richtig weiß. Aber das ist so jemand, der so hinter die Kulissen schaut. Und der guckt auch immer so, ne, als würde er es verstehen, als würde er es durchschauen.
Er hat halt so ein bisschen das gefehlt, quasi dieses, dass er es nicht weiß, dass das auch irgendwie so ein bisschen am Anfang schon ersichtlicher ist. Aber es ist natürlich eine sehr charismatische Performance, das stimmt schon.
Aber ich fand, Daniel stand für mich hier in dem Film über allem und nicht nur, weil ich ihn gerne mag generell, sondern ich finde, er hat seiner Rolle einfach einen ganz persönlichen Touch gegeben und er hat sie vor allen Dingen mit so einer Unschuld gespielt, die mir sehr gut gefallen hat. Also sein Charakter war einfach über die Maßen unschuldig und ich finde, er hat diesen Transfer hinein ins überzeugt Exzessive sehr gut gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen.
Hm. Auf jeden Fall. Ich hätte einen Take zu, vielleicht geht ihr da ja mit. Ich bin ja mittlerweile überzeugt, dass Daniel Radcliffe zwei Schauspielmodus hat. Einerseits so das wie bei Young Doctor's Notebook, wo er einfach sehr viel macht und sehr aktiv und sehr voller Energie ist. Und dann das andere, das wäre quasi dieses, was ich mal versucht habe zu etablieren, so dieses Alan Rickman inspirierte, wo er wirklich sehr zurückhaltend ist, sehr wenig Gesten und Mimik macht, aber sehr gezielt, was er so in My Boy Jack und den letzten beiden Harry Potter Filmen macht. Und ich würde sagen, hier in diesem Film schafft das nochmal zu perfektionieren, also das viel effektiver einzusetzen als in den Filmen davor. Würdet ihr da mitgehen?
Also für mich ist es irgendwie die bisher rundeste Performance von ihm. Und das liegt für mich auch ganz stark daran, dass sein Charakter eine starke Entwicklung durchmacht. Er für mich aber irgendwie jede Stufe dieser Entwicklung einfach total glaubhaft und in der Entwicklung nachvollziehbar verkörpert und darstellt, rüberbringt. Er hat möglicherweise in den 8 Harry Potter Filmen so eine Entwicklung auch glaubhaft dargestellt, aber da war sie auch sehr zerhackstückelt, dadurch, dass die Filme sehr unterschiedlich waren in ihrem Ton. Und hier muss er aber eine sehr extreme dramaturgische Entwicklung innerhalb von einem 100-minütigen Film spielen, macht das sehr, sehr überzeugend. Und irgendwie verleiht er seinen Charakter so viele Facetten, die ihm halt so eine gewisse Tiefe geben, was ich bisher nicht so gesehen habe in den Filmen, die er mitgespielt hat. Und deswegen ist es hier, glaube ich, für mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall mit einer seiner besten Performances bisher.
Ja, absolut. Und kein Mensch hat's gesehen. Das ist das Schlimme. Ich glaube, wenn diesen Film mehr Leute gesehen hätten, wäre seine Karriere wahrscheinlich anders verlaufen.
Also Daniel Radcliffe wirkt auf mich auch immer wie so ein total positiver Mensch, der auch komplett überzeugt davon ist und seine Linie fährt, dass er einfach Indie-Film nach Indie-Film macht und einfach Passion Projects und so weiter. Aber ich frage mich schon, wie das auf ihn wirkt, wenn dann so ein Film nicht so viel einspielt. Ich meine, wir wollen ja hier ganz bestimmt auch nicht den Eindruck entwickeln, dass wir das, wie gut ein Film ist, daran messen, wie viel Geld er einspielt. Der Erfolg eines Films ist ja nicht, wie erfolgreich er an der Box Office ist, sondern der Erfolg eines Films misst sich ja auch an dem, was er in einem auslöst und was er generell bei der Zuschauerschaft auslöst. Aber man fragt sich schon, finde ich, was löst das bei so einem Schauspieler aus, der vor allen Dingen in seinen Teenagerjahren so verwöhnt war oder daran gewöhnt war, dass seine Filme, in denen er die Hauptrolle gespielt hat, sehr viel Geld eingespielt haben. Und jetzt die Filme, für die er noch mehr Leidenschaft aufbringt, auch einfach, weil er ein erwachsener Mensch geworden ist, der mehr weiß, was er will. Und die Filme, die Projekte sind dann finanziell nicht so dir. Andererseits kann er sich auch darauf eingestellt haben, weil er weiß, dass das keine Mainstream-Projekte sind. Was meint ihr?
Ich glaube, das hier ist der Film, wo er das wirklich entschieden hat, dass seine Karriere quasi der Indie-Filmmann wird. Also ich glaube, hier und bei Young Doctor's Notebook, das ist der Punkt, wo er wirklich für sich entscheidet, das mache ich weiter, egal ob die Leute das gucken oder nicht. Ich denke, ihm ist es nicht so wichtig, er kann sich das auch leisten, es tut mir halt leid für die ganzen anderen Leute. Und ich, wenn dieser Film erfolgreicher gewesen wäre, hätte er vielleicht mehr so die Robert Pattinson-Version seiner Karriere gehabt, wo Robert Pattinson hat ja einen ähnlichen Schaffensweg, quasi Franchise-Erfolg, dann Indie-Filme und jetzt aber wieder große Blockbuster wie Tenet und Batman. Wenn dieser Film erfolgreich gewesen wäre, könnte ich mir eine mainstreamigere, erfolgreichere Daniel Radcliffe-Karriere vorstellen, die aber vielleicht gar nicht so spannend für unseren Podcast wäre. Also von daher.
Das stimmt. Es wäre natürlich unfassbar großartig, wenn unser Podcast so erfolgreich wäre, dass auf einmal alle Menschheit realisiert, Oh, also dieser Daniel Radcliffe, der hat ja mal krass drauf. Und irgendwann müssen wir berichten, dass er wieder Mainstream geworden ist, was ja auch nicht schlimm wäre. Wir würden uns ja freuen für ihn.
Nicht nur die coolen Kids, die ihn mögen, so wie wir
jetzt. Ja, genau. Wie ist das Zitat? When we have this show, it will not just be a nice child that would like us. It will be the cool kids too. Das war nicht so gut rübergebracht, das ist aus Scott Pilgrim.
Man hat es fast gefühlt, was es bedeutet. Ja, wir sind schon fast am Ende, ne? Also quasi die große Entscheidung am Ende ist, ja, setzt er sich für Lucien Carr ein oder nicht? Und er entscheidet sich, einem Gespräch von seiner psychisch kranken Mutter, gespielt von Jennifer Jason Leigh, die für ein paar Szenen in diesem Film ist, was auch irgendwie irre ist bei einer Schauspielerin ihres Kalibers. Entscheidet sich, Lucien quasi ja hängen zu lassen. Und die letzte Szene des Films, schön mit visueller Symbolik, sieht man Allen Ginsberg, der gerade aus Columbia geflogen ist, weil er doch zu unorthodox ist, wie er in einem Café sitzt und an seiner Poesie schreibt. Und im Hintergrund sieht man an der Wand den Artikel über Lucien und den Mord. Und vorher im Film, wir erinnern uns als kluger Zuschauer natürlich, hat Lucien gesagt, ah, ich möchte nie an dieser Wand hängen, weil dann bin ich jemand, der nichts geschafft hat. Und das passiert dann tatsächlich. Und das weist ja quasi den Weg, was dann passiert ist. Allen Ginsberg wird ein berühmter, wichtiger Poet. Lucien Carr wird ein Verleger, ist er geworden, ne?
Ja, oder was, ich meine auch.
Oder Editor, was genau
sein. Also auf jeden Fall hat er Artikel Korrektur gelesen und junge Autoren, Journalisten ausgebildet. Ja.
Genau, er ist Editor geworden, genau. Das war's, ja. Man kriegt noch so ein cooles, noch eine kurze Zusammenfassung, was die ganzen Leute danach gemacht haben. Mhm. Und dann kommen die Libertines und man geht mit einem guten Gefühl aus diesem Film über den grausamen Mord an einem Homosexuellen, der nachdem er abgestochen wurde von Lucien, mit Steinen beschwert wurde und in einem See ertränkt wurde bei Bewusstsein, und wo sein Mörder nicht zur Verantwortung gezogen wurde, weil zur damaligen Zeit es legal war, einen Schwulen zu ermorden, wenn man sich von ihm bedroht gefühlt hat. Yay! Hatte ich was vergessen?
Nee, ich fand's, war gut. Gute Zusammenfassung.
Gute Zusammenfassung.
Ja.
Alles in drin, Ordnung, top. Gut, Kommasetzung hat mir gefallen.
Ja, die Kommasetzung, die du gehört hast. Ich finde, es ist so ein schön dichter Film, ne? Wo du halt so
dichter
eine so Symbolik Handy, hast. Oh ja. Wenn das beabsichtigt gewesen wäre, noch besser. Nein, aber es ist so ein schön runder Film, wo halt du hast Subtext da drin, du kannst über die Motive der Charaktere spekulieren und es ist genug im Text drin, dass du das informiert machen kannst. Du kannst drüber nachdenken, du kannst über die Themen nachdenken, das Schauspiel ist gut. Ja, ich finde es echt ein echt guter Film und würde den an jeden weiterempfehlen.
Also ich würde ihn, glaube ich, nicht meiner Mutter weiterempfehlen, weil die so Filme nicht so mag mit Drogen. Aber
hast du so mit Drogen?
Ansonsten?
Hast du ihr mal eine Trainspotting-DVD geschenkt?
aber ansonsten würde ich auch sagen, es ist wirklich ein weiter zu empfehlender Film. Also ich glaube, wenn wir ganz, 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 ganz am Ende unseres Podcasts, wenn wir alle Folgen fertig haben, mal so eine Liste machen mit Top 5 Filmen, ich könnte mir vorstellen, dass der auf meiner wäre. Und wie sieht es bei euch so aus?
Ich hätte jetzt fast das Gleiche gesagt, tatsächlich. Also das ist von den Sachen, die wir bisher gesehen haben, das und The Young Doctor's Notebook ist bis jetzt so meine zwei Favoriten. Abseits von Harry Potter, aber da haben wir ja schon lange
ausführlich. Abseits von Harry Potter würde ich auch sagen, einer der besten.
Ja. Eine Sache, die ich bei Daniel Radcliffe noch sagen möchte, nach drei Historien-Sachen, er sieht auch immer so aus, als passt er in diese Zeiten.
Das stimmt, ja. Sehr adaptiv. Kann sich da einfach gut anpassen.
Ja. Ich fand auch so seine harten Gesichtszüge und so, das passt da echt gut.
Ja, irgendwie, also es kann ja nicht jeder Schauspieler. Zum Beispiel jetzt David Cross, der hier seinen Vater spielt, finde ich, wirkt zu modern. Und auch in der Art, wie er spricht. Und er ist einfach, er geht so in es waren jetzt ja drei verschiedene Zeiten und Orte in den letzten drei Filmen, aber er geht quasi in all diesen Locations, diesen Ortschaften total auf. Ja. Ich weiß nicht. Ja.
Wie ein Hefeteig.
Ja, gibt's noch was? Wir haben jetzt über Kerouac wenig gesprochen. Ich fand Jack Houston auch richtig gut als Arschloch Kerouac. Der hat halt dieses Down-to-Earth-mäßige total drauf. Elizabeth Olsen und Jennifer Jason Leigh in den Nebenrollen auch, ne, hätte ich gerne mehr von gesehen, auch richtig gut. Sonst was wir dazu ergänzen
müssen? Lass mich in meine Notizen schauen.
Oh, die Chemie von Dane DeHaan und Daniel Radcliffe und der Kuss, ne, auch.
Ja, natürlich, der Kuss. Richtig gut.
Ja. Mehr
die Szene fand ich auch richtig stark. Also einerseits diese Gefühle und dann wie Lucien dann weggeht, ne?
Oh, das ist stark. Du hast mal gesagt, das wäre eine der besten Kussszenen, die du je gesehen hast. Weiß ich
noch. Oh, habe ich das?
Ja, möchtest du das erklären?
Weiß ich jetzt nicht, da müsste ich drüber nachdenken. Ja, das ist eine sehr gute Kuss. Ich glaube, ich fand die auch so gut, weil sie eben so dramatisch ist, so weil sie hat ja so ein bisschen so dieses Verbotene, ne, weil es ja auch so heimlich passiert also Jack kriegt das ja nicht mit, weil er gerade in einem Fass den Hügel runtergerollt wurde und damit beschäftigt ist zu kotzen. Und sie liegen da, sind so ein bisschen angeheitert und ich glaube, diese Dramatik davon fand ich so gut, weil Lucien direkt danach so das so aus der Welt haben will irgendwie. Das scheint auch so ein Wendepunkt zu sein. Ja, und weil Allen Ginsberg sich da so offenbart, ja, irgendwie, ich fand das eine echt gute Szene.
Ja, mit dann noch zur Einordnung danach drängt ihn K. quasi in diese Guardian Angel Rolle, dass er jetzt für ihn seine Hausaufgaben machen soll quasi. Ja. Was dann auslöst, dass sich Ginsberg, oh, das hatte ich eben auch nicht erklärt, Ginsberg geht einfach in eine Bar und reißt da quasi so einen Seemann auf, mit dem er dann schläft, als seine erste sexuelle Erfahrung, nachdem das mit K. nicht geklappt hat. Wichtiger Kontext noch nachgeliefert.
Yes. Eiko, hast du ich habe aber gefunden, alles gesagt.
Oder?
Also, ich bin zufrieden.
Ja. Ich glaube auch. Also ich finde halt, also die Chemie zwischen DeHaan und Radcliffe richtig gut. Besser als mit Ginny Weasley.
Ja, das stimmt.
Also bis jetzt die beste Paar Chemie an einem Danny Radcliffe-Film. Dann würde ich sagen, dann sind wir tatsächlich doch durch. Ich gucke, wie sich das hier noch alles zusammenschneide, ob wir das unter 2 Stunden kriegen. Und dann... Ja, wir haben auch schon gesagt, ob wir es empfehlen werden. Ne? Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge, wenn wir Young Doctors Notebook abschließen, Staffel 2, mit einem besonderen
Daniel.
Gast, der das hier hoffentlich auch hört.
Das schneiden wir raus.
Okay.
Mit einem Gast.
Würde ich sagen. Mit einem Gast. Punkt. hören wir uns nächsten Monat wieder, wenn es wieder
Red
heißt.
Radcliffe Hangers.
Yeah.
Wir gucken Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.